Fritz. Podcast.
Hendrik Schröder. Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Guten Abend. Ein allumfassendes, ein großes, ein nicht so ganz einfaches, aber ein wichtiges Thema heute Abend im Blue Moon, was wir besprechen wollen oder ich mit euch, nämlich die Zukunft der Mobilität steht auf unserem Zettel. In meinen Augen ist eines klar, also es ist auch eigentlich relativ trivial, so wie wir uns jetzt bewegen, kann es ja nicht mehr lange weitergehen, oder was meint ihr? Also die Städte sind jetzt schon verstopft, da sind wir vielleicht in Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt am Main auch noch in einer relativ guten Situation, aber wenn man sich das mal global anguckt, also die Städte sind verstopft und auch in unseren Städten ist es natürlich sichtbar. Das Erdöl ist endlich auch eine ganz klare Sache. Autofahren wird sowieso immer teurer, immer nerviger, immer mehr Staus. Also meine Frage an euch, wie werden wir, was glaubt ihr, in 10, 20, 30 Jahren unterwegs sein?
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Was sind so Konzepte, Techniken, Ideen, von denen ihr heute glaubt, dass sie sich in der Zukunft durchsetzen werden können? Lasst uns über das Elektroauto reden, über das Wasserstoffauto. Habt ihr schon mal von diesem komplett autonomen Auto gehört, was ja gekoppelt mit dem Elektroauto ja für manche Visionäre so ein Konzept der Zukunft ist? Oder müssen wir vielleicht Mobilität neu definieren? Können wir gar nicht mehr so extrem unterwegs sein in der Zukunft, wie wir das derzeit sind? Ich habe mich ein bisschen eingelesen, ein paar Artikel gelesen, ein paar Interviews auf YouTube geguckt mit Wissenschaftlern und so, aber es ist wirklich nicht mein Spezialgebiet, also nicht als Experte auftreten, sondern bin gespannt auf eure Ideen, auf eure Einschätzung, auf eure Meinung. Wie wird die Mobilität der Zukunft aussehen in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, egal welchen Zeitraum ihr euch da vorstellt? Meldet euch unter 0331 70 97 110. Sublime mit Santeria gehört im Blue Moon auf Fritz, wo wir heute über die Zukunft der Mobilität reden. Oder man könnte auch sagen, die Mobilität der Zukunft. Mit anderen Worten, was glaubt ihr, wie wir in 10, 20, 30 Jahren unterwegs sein werden? Stimmt ihr mir zu, wenn ich sage, nach Sachverstand, ja, nach reinem verstandlichem Ermessen kann es ja nicht mehr ewig so weitergehen. Es gibt auch Leute, die wie wild an alternativen Verkehrskonzepten forschen, Visionen aufstellen und so. Auch die Autobauer, nicht zuletzt die Deutschen, sind ja auch relativ weit vorne mit ihren Entwicklungen. Aber wenn man sich dann die Marktzahlen anguckt und so, wer kauft schon ein Elektroauto und wer kauft das schon stattdessen? Und wie weit sind wir noch, also statt eines Benziners meine ich, und wie weit sind wir noch hin zu diesem autonomen Auto, ja, was vernetzt mit allen anderen fährt und so. Also all das sind Fragen, die ich gerne mit euch besprechen möchte. Unter 0331 70 97 110 würde ich sehr gerne wissen, wie ihr euch die Mobilität der Zukunft vorstellt und welchen Ideen, welchen Techniken, welchen Konzepten ihr da, ja, ihr da traut, ihr da eine große Zukunft prophezeien würdet und wovon ihr glaubt, dass es nicht funktionieren wird oder dass es so garantiert nicht gehen wird. 0331 70 97 110, die Nummer. Jonte, mein Redakteur heute Abend, bei dem ihr dann landet, so ihr diese Nummer wählt, der euch dann kurz verarztet und dann zu mir ins Studio durchstellt. Und das, der Erste, mit dem er das gemacht hat, ist Mauritz aus Pankow. Hallo Mauritz.
Hallo, grüß dich.
Mauritz oder Maurice?
Mauritz,
ah, so wird ein Schuh daraus.
Ja, von Moritz.
Mauritz, ist dieses Thema Zukunft der Mobilität eines, wo du dir jetzt gerade erst Gedanken darüber gemacht hast, wo der Mann im Radio erzählt hat, ruf mal an, oder ist das was, was dich schon länger umtreibt?
Na, es treibt mich schon ein bisschen länger rum. Also, weil jeder von uns will ja mobil sein natürlich und natürlich auch in so einer großen Stadt wie Berlin haben sich ja in den letzten Jahren echt viele Alternativen entwickelt zu den herkömmlichen Methoden, sag ich mal.
Carsharing meinst du?
Genau, von Carsharing rede ich.
Nutzt du das?
Ja, ich nutze Carsharing, ich habe aber auch ein eigenes Auto und ich nutze die öffentliche. Also alles von allen drei immer etwas, je nachdem, was gerade am besten passt.
Da bist du, glaube ich, nach dem, was ich so gelesen habe, ganz weit vorne, weil es gibt nicht so wenige Leute, die sich damit beschäftigen, die sagen, in Zukunft werden wir pro Strecke, wenn es nicht gerade nebenan ist, immer verschiedene Verkehrsmittel benutzen und die auch variieren.
Genau, also ich gucke immer so ein bisschen, was ist halt eben so das Optimum. Ich sag mal, zum Beispiel zur Arbeit, ich arbeite in Marzahn, wohne in Pankow. Das heißt also, ich fahre morgens statt auswärts, während alle anderen statt einwärts fahren. Da bin ich einfach mit dem Auto, das ist da zeitlich einfach unschlagbar. Ja, oder wenn ich zum Nachmittag zum Sport fahre, habe ich keinen Bock, Auto zu fahren, dann nehme ich natürlich die öffentlichen. Und wenn ich abends irgendwie weg will auf eine Party und sage, okay, gut, ich fahre und ich weiß, ich kriege im Pankow aber nachts keinen Parkplatz mehr und vielleicht will ich das Auto auch stehen lassen, fahre mit dem Öffentlichen zurück, weiß ich halt noch nicht, ist halt eben Carsharing eine echt coole Sache.
Hm. Wo bist du da? Bei welchem Anbieter?
Das Multicity heißt das. Das sind diese diese Elektrofahrzeuge.
Die Elektrosmarts?
Nee, das sind Citroens.
Ja, wie heißen die von Citroën? Weißt du, sind das diese Twizzies? Nee, das ist noch was anderes.
Citroën C0 heißen die.
Ah, okay.
Also die sind so grau-weiß.
Und warum hast du dich für den Anbieter entschieden?
Weil das Unternehmen, in dem ich arbeite, hat kooperiert mit denen und da haben wir so ein paar Sonderkonditionen bekommen. Also wir zahlen da ein bisschen weniger für die Minute und das ist einfach dann das Günstigste.
Okay. Wäre das für dich auch noch realistisch, wenn du normale Konditionen zahlen würdest?
Ja, also das ist jetzt nicht so viel. Also die Sache, das Coole ist halt eben, es ist halt eben nicht so ein, es gibt ja auch dieses Flinks da, das ist ja eigentlich auch ganz nett, aber da zahlt man halt eben monatlich und ist nicht ganz so flexibel, meiner Meinung nach. Da muss man das Auto ja immer wieder da zurückstellen, wo man es hergenommen hat.
Ist das von der Bahn? Flinks?
Genau, das ist das von der Bahn. Und dieses Multicity, das ist zwar auch, ich weiß nicht, also die kooperieren auch wiederum mit Flinkster, aber da ist halt eben, man kann das Auto abstellen, wo man will. Das ist halt eben ganz cool.
Mhm. Aber wenn du dann natürlich nachts in Pankow einen Parkplatz brauchst, brauchst du den ja auch für ein Carsharing-Auto.
Das ist richtig, aber da gibt's, also ich sag mal, man hat da zum Beispiel mehr Auswahl. Ich wohne halt hier eben an so einer bescheuerten, also hier ist Anwohnerparken und es ist dann direkt an so einer Grenze. Und in der, wo ich wohne, gibt's nie einen, aber in der Nachbarparkzone, da sind immer welche frei. Und die kannst du natürlich überall abstellen dann. Und da ist da immer dann, das passt ja ganz gut. Also die kann man dann auch da einfach hinstellen.
Meinst du, dass durch diese Carsharing-Alternativen, die es in Berlin gibt, also einige Anbieter hast du ja schon genannt, dann gibt es ja auch noch Drive Now von BMW, wie heißt das von Mercedes? Die haben doch auch ein Programm oder gibt es das in Berlin noch gar nicht?
Das weiß ich nicht.
Egal, also es gibt einige, wir können von mir aus auch alle Namen nennen im Laufe der Sendung, wenn Leute andere Anbieter nennen und so. Glaubst du, dass es dadurch jetzt schon weniger Autos gibt in Berlin?
Das ist halt die Frage, also das ist ja, also ich denke, dass die ein Auto einmal besessen haben, die wollen es nicht wieder hergeben. Also ich habe halt eben auch schon, seitdem ich 18 bin, ein Auto und man hängt gewisserweise dran. Ich denke aber, dass gerade so Leute, die halt eben vielleicht jetzt so 18 werden, sich dann eher überlegen, okay, mache ich jetzt einen Führerschein, kaufe ich mir ein Auto oder die dann halt eben sagen, okay, so eine Carsharing-Nummer ist eigentlich auch eine ganz coole Sache.
Also dass es das eigene Auto dann nicht mehr unbedingt sein muss,
richtig,
weil genug Autos zur Verfügung stehen.
Genau, also ich beobachte es ja sowieso. Ich sag mal, gut, ich bin jetzt 22, aber ich sag mal so, dieses Statussymbol Auto, das ist heute nicht mehr ganz so gegeben. Ich meine, man wird teilweise noch ein bisschen doof angeguckt, was, du hast ein Auto, das in Berlin, brauchst du ja eigentlich gar nicht. Wo ich denke, das war früher, also das heißt früher, also meine Eltern zum Beispiel, die waren stolz damals ein Auto bekommen zu haben mit Anfang 20 oder so, das ist heute, glaube ich, nicht mehr so. Ich glaube, das Auto auch so als Statussymbol der Unabhängigkeit ist halt nicht mehr angesagt.
Ist eine ganz interessante Frage, habe ich auch auf meinem Zettel stehen. Würde ich auch gerne weiter so rausgeben an alle anderen, die zuhören, was sie glauben, ob das Statussymbol Auto tatsächlich ausgedient hat und wie es bei Ihnen eigentlich ist. 0331 70 97 110. Denn es gibt nicht wenige, die sich mit Verkehrskonzepten beschäftigen, die sagen, also bei der jüngeren Generation sind Multimedia-Sachen, sind eher Smartphones und alles, was dazugehört, dann die neuen Statussymbole und nicht mehr so sehr ein Auto unbedingt.
Ja, wahrscheinlich. Das wird so sein.
Findest du, dass in Berlin es schon deutlich ist, dass es so nicht geht? Also dass es so nicht mehr weitergeht, dass zu viele Autos unterwegs sind, oder wie nimmst du es wahr?
Ja gut, also ich habe ja halt immer den Vorteil, dass ich arbeitsmäßig mit dem Auto immer gegen den Strom fahre. Also während morgens alle in Berlin reinfahren, fahre ich halt eben raus. Also insofern kriege ich das nicht so viel mit eigentlich. Wobei ich so manche Sachen in Berlin, wo man quasi immer mit Stau rechnen kann. Ich sag mal, die Stadtautobahn freitags 14, 15, 16 Uhr, weiß ich jetzt schon, kann man eigentlich vergessen. So von der Sache her geht's ja noch, meiner Meinung nach. Ich meine, wenn man sich da mal, ich bin mal in Hamburg auch Auto gefahren, das ist noch wesentlich unangenehmer als hier. Aber wenn wir uns natürlich so Städte wie in Bangkok oder so angucken, wo dann so eine Ampelphase rot mal 5 Minuten dauert, wo man quasi, also ich, wie lange braucht, um in die Stadt zu kommen.
Warst du mal in Bangkok?
Weit entfernt.
Warst du mal in Bangkok?
Nee, aber ich habe da eine Reportage drüber gesehen.
Ich war mal in Bangkok und es war sauheiß und deswegen, ich bin da weiter zu Fuß unterwegs und dann bin ich in ein Taxi gestiegen, weil ich dachte, so Hitze und die sind dann klimatisiert und saß eine Weile in dem Taxi und nachdem ich da so 20 Minuten drin saß und das so, weiß ich nicht, bestimmt mehrere hundert Meter vorwärts ging, habe ich bezahlt, bin wieder ausgestiegen, wieder zu Fuß weiter, weil es war sinnfrei, in diesem Auto weiter zu sitzen. Ja. Ja. Wenn du sagst, dass das Auto als Statussymbol ausgedient hat, warum bauen dann die Hersteller immer noch Autos mit relativ großen Motoren? Selbst die kleinen Motoren sind ja größer als früher.
Ich denke, das hängt damit zusammen. Ich meine, wir sprechen ja jetzt hier von Berlin. Wenn wir aber jetzt mal ein bisschen zum Beispiel ein bisschen weiter in Brandenburg reingehen. Ich habe einige Bekannte aus Brandenburg und da weiß ich halt eben, dass da das Symbol Auto noch ein bisschen anders ist. Ich sag mal, da bekommen viele, wenn sie volljährig sind, also nicht alle, aber viele bekommen da halt eben mit 18 ein Auto zum Geburtstag und das wird dann gehegt und gepflegt, weil in so dörflichen Strukturen jetzt auch nicht Berliner Speckgürtel, also da, wo auch nicht mehr die S-Bahn fährt, gehen wir mal in Spreewald oder so, wo es auch keinen Bahnhof gibt, da ist man noch auf das Auto angewiesen. Ich glaube, da hat das Auto auch noch einen anderen Stellenwert als jetzt hier in so einer Großstadt wie Berlin einfach.
Mhm.
Also ja, da gibt es ja auch, muss man auch dazu sagen, kaum öffentlichen Nahverkehr. Ich meine, wir in Berlin, wir denken immer, wir hätten so einen tollen öffentlichen Nahverkehr, aber meiner Meinung nach passiert da eigentlich auch viel zu wenig Investitionen in U-Bahn und S-Bahn und Straßenbahn. Also das ist echt eigentlich sehr auch sehr fragwürdig hier.
Vor allen Dingen passiert auch relativ wenig für Radfahrer, zumindest gefühlt. Also ja, offiziell, wenn man sich die Zahlen anguckt, was investiert wird, schon viel. Aber die Anzahl der Radfahrer in Berlin hat ja in den letzten 10, 15 Jahren enorm zugenommen, sich vervielfacht. Und trotzdem ist Radfahren ja, wenn man das als tägliches Verkehrsmittel auch für längere Strecken benutzt, ja immer noch eine ganz schöne Harakiri-Veranstaltung hier und da.
Das auch. Also die Sache ist halt eben, es ist irgendwie wenig Investitionssumme vorhanden und man weiß halt eben nicht, steckt man das jetzt in die Radfahrer, macht man es in die BVG, also baut da irgendwie die Netze ein bisschen aus, weil wer mal morgens oder so oder zur Rush Hour U2 oder M10 fährt, also der weiß wahrscheinlich, von dem ich spreche, also weil da gibt es, teilweise wurden in den 90ern viel zu kleine Straßenbahnen angeschafft, weil man gedacht hat, na, die Straßenbahn hat sowieso ausgedient, die aber in den letzten Jahren einen extremen Boom erlebt hat hier im Ostteil der Stadt auf jeden Fall.
Ja, im Westteil gibt es ja keine.
Nee, außer im Wedding, das kleine Stück.
Stimmt.
Aber das ist auch extrem. Also die Sache ist, da hat sich die BVG auch ordentlich verkalkuliert. Oder gut, die haben ja sowieso Schulden. Also große Sprünge können die ja nun auch nicht machen. Aber Berlin wächst halt nun mal. Und ich finde, mit dem Wachstum der Stadt müsste auch das Nahverkehrssystem mitwachsen. Das ist, glaube ich, nicht der Fall.
Na, irgendwann, ich stelle mir das immer so vor, dass sich das so immer weiter zuspitzt. Und irgendwann ist das eine Frage von Prioritäten. Also noch geht das alles. Noch kann man das Benzin bezahlen und noch kann man mit ein bisschen anstellen an der Stadtautobahn auch mit einer halben Stunde Verspätung auch noch an und so. Aber ich denke, wenn das einfach immer mehr wird und das Erdöl immer weniger, Benzin immer teurer, immer mehr Autos aber gleichzeitig unterwegs sind und so, dann erreicht das irgendwann so einen Punkt, wo dann so ganz krass gehandelt werden muss. Also so stelle ich mir die Entwicklung immer vor. Vielleicht kommt es
also
anders.
Ich denke auch, du musst im Grunde nur einen kleinen Parameter umschieben und schon ist das Ganze, also bricht das hier zusammen. Wenn du dir vorstellst, wenn die BVG oder so streikt, dann ist ja durch die Stadt überhaupt kein Durchkommen mehr gewesen. Das war ja vor ein paar Jahren zum Beispiel der Fall. Oder wenn du jetzt Benzin teuer machst, steigen alle auf die Öffentliche um, dann wird eins zusammenbrechen irgendwann. Also das, so wie es jetzt läuft, ich denke, wenn man jetzt weiterhin nur zusieht, wird das noch ein paar Jahre gut gehen vielleicht, aber dann wird irgendwann so ein Punkt kommen, wo eins von den Systemen nicht mehr standhält.
Ich würde noch einmal ganz kurz zurück zu den Autos, weil du ja angesprochen hast, dass es in einer ländlichen Region, Brandenburg als Beispiel, aber da gibt es ja noch viele andere Regionen in Deutschland und in der Welt, wo das noch gar nicht so vorstellbar ist mit Carsharing, wo das nicht praktikabel ist, wo der öffentliche Nahverkehr gar nicht so ausgebaut werden kann, weil es einfach zu wenig Personen betrifft und so. Und du meintest, da hat das Auto noch einen anderen Stellenwert. Und trotzdem fährt man auch dort oft mit Motoren, die größer sind, als sie sein müssten und mit Autos, die größer sind, als man sie eigentlich braucht und so. Also das heißt doch, dass irgendwie, ich will da jetzt gar keinen einzelnen einen Vorwurf machen, ich fahre auch gerne mit großen Motoren durch die Gegend, so ist nicht, aber das heißt doch, dass wir noch gar nicht an dem Punkt sind, wo uns das wirklich klar ist, dass das eigentlich Quatsch ist oder dass wir das eigentlich nicht brauchen.
Nee, natürlich nicht. Also ich sag mal, das ist ja sowieso ganz interessant. Ich meine, das sieht man auch hier in Berlin. Also wenn ich hier große SUVs rumfahren sehe mit Allrad, also so Porsche Cayenne zum Beispiel, wo ich mich frage, warum brauche ich als Städtebewohner so ein Auto? Ich sag mal, ich selber fahre einen kleinen Polo, das ist für die Stadt ja eigentlich total ideal. Mhm. Aber da ist die Landbevölkerung, weiß ich nicht, also die haben das vor allen Dingen noch wirklich noch so als Statussymbol. Also weiß ich nicht, da guckt mal, was der Nachbar für ein Auto hat, wenn der halt eben jetzt sich einen neuen Mercedes gekauft hat. Naja, dann muss ich jetzt auch mal gucken, ob ich nicht mal vielleicht jetzt ein neues Auto kaufe. Also das ist wirklich ein Punkt, der da auch, denke ich mal, sehr ausschlaggebend sein wird.
Was glaubst du, wie lange das noch dauert, bis wir da ein neues Denken aufgezwungen bekommen werden, einfach durch die Notwendigkeiten?
Also ganz ehrlich, also alle meckern über die teuren Spritpreise, aber komischerweise können alle noch alleine im Auto zur Arbeit fahren, alle können sich große Autos leisten, die ordentlich Sprit verbrauchen, also noch ist es anscheinend nicht teuer genug. Ne? Also ich denke, das Umdenken wird erst einsetzen, wenn es dann wirklich ordentlich ans Geld geht. Anscheinend ist es jetzt noch nicht teuer genug.
Und wie lange wird das noch dauern?
Tja, da bin ich überfragt. Ich weiß es nicht. Also die Sache ist, zurzeit ist der Ölpreis ja mal wieder ein bisschen niedrig, aber ich denke, da muss noch wieder eine Kleinigkeit kommen, dann wird er in die Höhe schießen. Also ich denke mal, 20, 30 Jahre wird vielleicht noch und dann ist Schluss, denke ich mal.
Wäre ganz geil, wenn man dann vorbereitet ist. Wäre ganz geil, wenn man dann schon vorbereitet ist, ne?
Ja, wenn man auf Elektromotoren setzen würde und so, aber naja, viele Leute kaufen halt immer noch nach Leistung und nach den Kriterien eben.
Kanzlerin Merkel sagte, 2020 sollen mehr als 1 Million Elektroautos fahren. Derzeit sind es aber, ich habe diese Zahl jetzt mehrfach im Internet gefunden, ich konnte es gar nicht glauben, unter 10.000.
Ja.
Mehr nicht? Also ich dachte, es gibt schon viel mehr Elektroautos in Deutschland.
Na, die Sache ist halt eben, die sind halt eben schweineteuer wegen dieser Batterie wohl. Und weiß ich nicht, also lustigerweise ist es so, es gibt ja Leute, die kaufen gerne teure Autos, weil sie damit von mir aus angehen wollen. Wie du gesagt hast, okay, ich habe ein Statussymbol, einen großen Mercedes mit einem dicken Motor. Aber dieses Umdenken, dass ja auch eigentlich so ein Elektroauto, welches ja irgendwo ein bisschen einmalig ist, auch ein Statussymbol sein kann, weiß ich nicht, da kommen wahrscheinlich nicht viele drauf.
Stimmt eigentlich. So der Toyota Prius, so der erste Hybrid, den es gab, das war ja dann, konnte man schon auch als Statussymbol für so besser verdienende, ökologisch interessierte Menschen betrachten, ja?
Ja, natürlich, also das ist auf jeden Fall jedenfalls ein gutes Argument, was das betrifft. Der Makel am Elektroauto, den ich ja halt eben sehe, ist, na gut, für die Landbevölkerung, die müssen große Strecken teilweise zurücklegen. Also mein Vater zum Beispiel arbeitet im Außendienst, der kann mit sowas nichts anfangen, weil der fährt halt eben am Tag mehrere hundert Kilometer. Und für die Stadtbevölkerung stellt sich die Frage, wo lade ich denn das auf? Also wenn ich mir jetzt überlege, okay, nehmen wir mal, ich hätte das Geld für so ein Elektroauto. Hm. Ich wohne im Hinterhaus im dritten Obergeschoss, wie soll ich denn das aufladen? Also ich wüsste überhaupt nicht, es gibt ja überhaupt nicht so viele Ladestationen und beziehungsweise wo soll ich denn hinstellen? Also vor der Haustür geht ja nicht. Und wenn ich den jetzt irgendwo weiter hinstellen muss, wo ich auch noch hinlaufen muss, wo dann so eine Ladesäule steht, bringt das ja auch nichts.
Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese Elektroautos irgendwann ausschließlich als Carsharing funktionieren in der Stadt und du gar keinen Privatwagen mehr hast und ich auch nicht und alle nicht, dann ist ja auch viel mehr Platz. Und ich glaube, so mehr Ladestationen zu bauen, das ist dann ja eher das kleinere Problem. Das heißt, du wirst auf jeden Fall in deiner Umgebung einen Parkplatz finden, wo du das an die Ladesäule hängen kannst und der Nächste holt sich am nächsten Tag ein paar Stunden später wieder ab. Also es geht dann, glaube ich, gar nicht darum, dass du ein eigenes Elektroauto hast, sondern dass eben das dann als komplett die ganze Stadt schert, diese Dinger, die überall rumstehen. Das wäre dann die Vision, oder?
Ja, das wäre auf jeden Fall, denke ich mal, kein verkehrter Weg. Ich habe ja auch mich über so Sachen informiert, wie man dieses Ladeproblem lösen kann. Ich meine, selbst wenn ich jetzt trotzdem ein eigenes Elektroauto kaufen würde, es gibt Konzepte, die finde ich persönlich ganz interessant, dass man Ladestationen an die Straßenlaternen macht, weil die kriegen ja auf jeden Fall auch Strom und da brauchst du, ich weiß, ich bin jetzt kein Elektriker, aber du brauchst ja im Grunde eine Leitung abzuzweigen, machst einen Stromzähler dran und da hast du dann Strom. Die Dinger stehen an der Straße, man parkt daneben, wäre auf jeden Fall ein gutes Konzept und man muss dafür nicht groß irgendwie jetzt Leitungen verlegen oder Straßen aufbuddeln. Die Sache ist, ich weiß jetzt nicht, wie belastbar das Stromnetz ist, aber so von der Konzeption, von der Idee her, finde ich das eigentlich recht interessant.
Mhm. Und das reicht, was man von so einer Laterne abzweigen könnte?
Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß es nicht. Wer sich bemüßigt fühlt, das zu beantworten und sich da ein bisschen mit beschäftigt hat, der kann gerne anrufen unter 0331 70 97 110 und uns alle ein bisschen schlauer machen in den folgenden 2 Stunden. Ich habe dich unterbrochen.
Ja, nee, kein Problem. Ich war ja fertig.
Moritz, dann danke ich dir.
Ja, kein Problem.
Moritz.
Genau. Ja,
alles klar. Gute kein Fahrt. Problem. Tschüss.
Jo, tschüss.
Wie stellt ihr euch die Mobilität der Zukunft vor? Wie werden wir unterwegs sein in 10, 20, 30 Jahren? Was sind so Konzepte, von denen ihr gehört, gelesen habt, wo ihr sagt, ja, so könnte es gehen? Was sind Dinge, die ihr vielleicht auch kritisiert? Ich habe das auf Facebook hier und da gelesen, dass da würde die Regierung zu wenig dafür tun und da würde der falsche Antrieb entwickelt werden und so. Also all das wollen wir mal so ein bisschen hin und her spinnen unter 0331 70 97 110. Die Zukunft der Mobilität, unserer Mobilität, kann man ja sagen. Tom aus Friedrichshagen. Hallo, lieber Tom.
Hallo, ich grüße dich.
Hast du eine schöne Verbindung?
Ja,
ja?
Ist nicht mobil zumindest. Wahrscheinlich wird es daran liegen.
Das stimmt, selten geworden.
Ja, in der heutigen Zeit. Ich will gleich darauf reingehen, und zwar auf die Saturn. Ich habe nämlich heute auf Inforadio eine kurze Reportage über eine Firma, die das sozusagen jetzt in Zukunft irgendwie vorantreiben möchte, auch mit Unterstützung von Ministerien, von Fördergeldern. Und der hat irgendwie erzählt, dass diese Umrüstung jeder Terne ungefähr 300 Euro kosten würde.
Das ist nicht viel.
Ist überhaupt gar nicht viel. Und die haben auch so in ihrem Loft da, in ihrem Versuchsloft halt da das irgendwie auch demonstriert. Mit so einem Elektromotorroller, da hängt so ein Kabel raus, kannst du wie reingehen. Eine relativ simple Angelegenheit. Und weil diese Säulen, die du jetzt in der Stadt, die du überall siehst, halt, nicht überall siehst, diese vereinzelt irgendwo mal siehst, meist auch zugeparkt von anderen Autos, von irgendwelchen SUVs, also natürlich nicht immer, die müssten theoretisch 5-mal am Tag benutzt werden, damit die sich überhaupt dann, damit die überhaupt rentabel werden. Ne? Und das ist natürlich dann, die haben gesagt, das ist meist auch gar nicht der Fall. Also dass sozusagen jetzt für einen Anbieter das auch höchst unrentabel ist, solche Säulen aufzustellen, deswegen gibt es auch gar nicht so viel wahrscheinlich, weil wenn es das die Riesenmarktlücke wäre, würden wahrscheinlich schon Tausende überall stehen. Mhm. Und deswegen denke ich mal, diese Laternensache ist auch schon relativ günstig. Ne? Heißt ja nicht umsonst Laternenparker.
Also ich behaupte mal, ohne jetzt die Zahlen zu kennen, dass wahrscheinlich das Geschäft mit Elektro-Carsharing-Autos bisher noch eher auch eine Prestige- und Image- und Pilotsache ist, als dass da wirklich schon richtig Geld mit verdient
wird. Klar, ist da, wenn du mit deinen Freunden irgendwie ankommst mit dem Elektroauto, oh cool, ich will auch mal mitfahren mal, ne, das ist ja logisch. Und ich denke mal sowieso, ist alles eine Image-Sache. Das wandelt sich ja auch allmählich. Und ich habe mich da auch so ein bisschen mit so im Kopf halt auch mit beschäftigt, weil ich früher auch ein extremer Autonarr, ein Autofreak war. Und habe ja sämtliche Autozeitungen reingezogen, die es so gibt. Und habe da in meinem Leben bestimmt schon 30 Autos gehabt.
Mhm.
Und na, ich bin auch so ein Wendekind, weißt du? Ich bin dann irgendwie 89 abgehauen, also über die grüne Grenze halt dann halt, über Ungarn nach Westdeutschland. War früher schon so als Kind so autofanatisch und natürlich dann diese ersten Kontakte und dann gleich natürlich Golf GTI und was auch immer. Mhm. Und Ente und hab alles schon gehabt. Und und natürlich je mehr man verdient, wenn man älter wird halt, wurden die Autos auch immer größer. Mittlerweile fahre ich wieder ein Smart, weil ich das eigentlich am praktischsten finde und ist auch unterm Strich für mich persönlich das beste Auto, was ich jemals gehabt habe, weil ich einfach mal auch so vom Image her schwer einzuschätzen halt, also hast immer noch deinen kleinen Status, wenn du irgendwie zum Kunden fährst zum Beispiel und trotzdem halt hast du überall einen Parkplatz, kannst dich überall irgendwie reinstechen irgendwie in irgendeine Parklücke und ist, denke ich mal, am praktischsten und bin auch sehr zufrieden damit.
Das heißt aber, dass irgendwann ab einem gewissen Punkt war dir Leistung wie beim Golf GTI oder Image und Image und Optik wie bei der Ente nicht mehr so wichtig?
Nee, also jetzt endlich sagen wir mal so, also Ente ist was anderes, ne? Das ist natürlich jetzt für mich persönlich, weil die Autos werden ja auch immer seelenloser. Letztendlich, wenn du so siehst, das einzige Zeitung, die ich mir aber ab und zu mal hole, sind die Klassik-Zeitung, weil so ein Volvo Amazon oder so ist natürlich immer noch irgendwie, weckt immer noch Begierde in einem. Und, oder ein alter Käfer oder ein alter Porsche. Aber jetzt endlich, das sind natürlich dann alles so technische Interesse. Aber natürlich diese neuen Autos halt, die keine Ahnung, das ist ja alles, ob du einen BMW fährst oder Mercedes fährst. Selbst als Autonarr kennst du die von hinten überhaupt gar nicht mehr, weil die auch gleich aussehen. Und letztendlich hat das auch damit zu tun natürlich, dass das Interesse nachgelassen hat, auch an den verschiedenen Autotypen oder Autos.
Aber wenn du ganz genau hinschaust, kannst du manchmal an den Rücklichtern zwischen Audi, BMW und Mercedes unterscheiden.
Ja, am besten nachts.
Am besten nachts.
Ist ja, das ist ja auch ihr, das ist ja die Designer ganz hinterher, auch dass du jetzt so beim neuen Mini, dass du ganz genau siehst, die, wenn du das Tagesfahrlicht dann hinter dir hast, dann, da sind die ganz stolz drauf. Wenn du die hörst, so manchmal so reden hörst, das ist so ihr ganzes Ding, ist doch traurig eigentlich auch, ne? Mhm. Und dann kommt der Verbrauchstest, die sind da meistens nochmal 2 Liter, ist übrigens auch so eine Sache, so eine Lüge halt, ne? Wenn sie ihre Autos dann testen im Labor, letztendlich du kaufst so ein Auto und denkst, ach Mensch, der verbraucht 4,5 Liter und letztendlich dann hast du dann letztendlich immer 6 oder 7 Liter auf der Uhr, weil letztendlich ist es auch so ein Betrug am Kunden. Aber daran haben die sich ja alle schon gewöhnt. Ne? Letztendlich daran gewöhnt sich ja die Bevölkerung, und ist dann auch gar kein Problem mehr.
Aber die Autos verbrauchen ja pro PS trotzdem immer weniger. Haben aber immer mehr PS, zumindest die, so im Mittel, wie die meisten.
Ja, ich habe mal irgendwie mal einen Test gesehen, irgendwie, klar, ab und zu guckt man ja sowas noch, ne? Also bei Grip oder irgendwie war das mal gewesen, da haben die so einen großen BMW auch mal getestet, so ein, keine Ahnung, mit 400 PS oder irgend sowas, so eine Limousine, und die haben die wirklich getreten ohne Ende, und die hat dann 5 Liter verbraucht, ne?
Also da muss 5 Liter?
Smart, okay. Ja, 5 Liter. Da muss ich mit meinem Smart aber schon richtig, richtig sparsam fahren, dass der das wirklich auch hinkriegt.
Ja.
Also das ist erstaunlich. Deswegen kannst du natürlich nicht jeden, der da irgendwie mit so einer riesen Limo rumfährt, so als Ökoschwein bezeichnen. Ne?
Naja, also ich würde die Menschen persönlich anzugehen und zu beleidigen. Aber gut, klar hast du natürlich auch immer eine persönliche Verantwortung. Aber ich frage mich schon, also wenn man es schafft, ein Auto mit über 200 PS mit deutlich unter 10 Liter fahren zu lassen, was würde der denn erst verbrauchen, wenn der nur 70 PS hätte?
Das ist wohl wahr.
Das wird doch auch reichen, oder nicht?
Ja, da sicher wird das auch reichen. Aber es geht ja natürlich darum, dass sie natürlich an den großen Autos auch relativ viel verdienen, ne? Die Konzerne. Und die müssen ja mittlerweile auch aufgrund ihrer EU-Richtlinien halt auch ihren Flottenverbrauch halt dementsprechend halt auch einschränken. Die haben ja sozusagen, du hast ja den Durchschnitt vom ganz kleinen Auto bis ganz großen Auto. Und im Durchschnitt halt müssen die halt in ihrer Flotte gesehen, an der Produktionszahl, müssen die halt dem und dem so und so viel Sachen halt auch, Liter halt auch verbrauchen im Durchschnitt. Und deswegen haben die ja erstmal auch angefangen mit ihren ganzen Elektroautos. Das war ja, glaube ich, zum Anfang auch gar nicht so, weil sie irgendwie die Welt verändern wollen, sondern weil sie ihren Flottenverbrauch halt senken wollen.
Klar.
Und letztendlich verdienen die aber an den kleinen Autos natürlich gar nicht so viel wie an den großen. Und deswegen wird ihr Augenschein immer auf den großen Autos liegen. Das ist natürlich dummerweise so. Und die kleinen Autos sind dann, die laufen halt nebenher. Und das ist eben die traurige Sache. Aber was anderes wollte ich noch sagen.
Tom, dann lass uns über das andere, was du noch sagen willst, nach den Nachrichten reden, wenn du Zeit und Lust hast.
Sonst immer schön informieren, ja.
Krieg von Jonte ein bisschen Ärger hier.
Ja,
nein, er winkt ab, aber trotzdem. Sprechen wir uns gleich wieder, ja?
Ja, danke.
Okay, dann geht's gleich weiter mit Tom um Elektroautos und die Autohersteller und warum sie ihre Flotten wie gestalten. Dann geht es auch zu Silvi in Wedding. Hallo Silvi.
Ja, hallo.
Bis gleich.
Hi.
Bis nach dem Nachrichten. Oh,
ich hatte gerade einen Lautsprecher an, hi.
Bis gleich.
Ja, bis gleich.
Und Birgit, hallo.
Hallo.
Auch wir beide treffen uns nach den Nachrichten wieder.
Ja, klar, machen wir.
Und dich treffen wir auch noch, Adrian.
Okay.
Super. Die Nummer ist die 0331 7097 110, wenn ihr mitmachen wollt, mitreden wollt über die Mobilität der Zukunft und wie ihr euch sie vorstellt, dann macht das gerne nach dem Info wieder.
Fritz.
Blue Moon.
Die 2 Sprechstunden.
Mit Henrik Schröder, hallo. Es gibt Leute, die sagen, in 20 bis 30 Jahren wird es in deutschen Städten keine privaten Pkw mehr geben, weil es neue Verkehrskonzepte geben wird und auch geben muss. Dazu muss man wissen, dass 2 Drittel aller Einwohner Deutschlands schon in Städten leben. Also klar kann man immer sagen, auf dem Land, da ist das aber ganz anders. Aber immerhin 2 Drittel der Menschen betrifft es, wenn Städte ja so nicht mehr funktionieren in Sachen Mobilität, wie sie bisher funktionierten. Wir reden über die Mobilität der Zukunft in dieser Sendung unter 0331 70 97 110. Seid ihr gefragt, möchte ich gerne von euch wissen, was ihr glaubt, wie unsere Mobilität in 10, 20, 30 Jahren aussieht. Sehen wird. Wir machen weiter bei Tom, der vorhin kurz verarztet wurde oder verpackt wurde, weil die Nachrichten begannen. Hallo, willkommen zurück, Tom.
Hallo, ich habe es auch gut genutzt nochmal, weil ich habe noch was auf dem Schirm gehabt, aber ich wusste nicht ganz genau, wie ich das nochmal formulieren soll. Habe ich gerade gegoogelt. Und zwar findet man das jetzt unter www.zeit.de Zukunft-Mobilität-Stadt. Und da ist dieses Konzept von so einem Dehn, glaube ich. Und das haben die in Mumbai so eine Probestrecke gebaut, wo einzelne Kabinen halt sozusagen durch die Stadt fahren und du kannst dich dann auch halt dann sozusagen, kannst dein Ziel eingeben und dementsprechend dann kannst du dich an den Zug ankoppeln, gibt es dann verschiedene Varianten auch schon, dass sozusagen dann so ein kleiner Zug halt durchs Gebiet fährt und du kannst dich dann wieder auskoppeln, wieder einkoppeln, wieder auskoppeln, wieder einkoppeln. Und das ist so ziemlich genial. Ich denke mal, wahrscheinlich klingt das erstmal für uns heutzutage, wie für mich irgendwie 89, Internet und Smartphone total nach Zukunft, hätte ich nie geglaubt, ne?
Aber warte mal, also das heißt aber, es fährt dauerhaft ein Triebwagen, eine festgelegte Strecke auf Schienen oder was auch immer?
Nee, das sind einzelne Gondeln, die sich sozusagen finden und wieder verlieren, weißt du?
Und wie fahren die? Also fahren die auf Reifen oder auf Schienen?
Ich denke mal, in dem Fall ist das eine Magnetbahn, aber theoretisch fahren die dann halt auch auf irgendwelchen wahrscheinlich Elektroschleifen oder wie auch immer. Das denke ich mal, ist ja auch erstmal jetzt primär gar nicht so wichtig, weil es ja alles möglich.
Ja, nee, ich versuche es mir nur gerade vorzustellen. Also,
geh mal auf die Seite, das ist wirklich total interessant, Robotaxi irgendwie. Und das ist wirklich ziemlich beeindruckend halt. Ne? Du kannst dich dann sozusagen dann wieder ausgliedern, fährst dann sozusagen den kleinen Weg halt nach Hause wahrscheinlich, stellst dich in den Kabine irgendwo hin, wenn das so geht, oder fährst zur Haltestelle, wie auch immer. Mhm. Und dann halt, wenn du irgendwo wieder hin möchtest, dann gehst du in so eine Kabinchen oder rufst dir das wahrscheinlich per Smartphone, dann kommst du in ein Kabinchen angefahren, steigst da ein und dann wird die sich dann irgendwie wieder, wenn du nach Mitte willst, in diese bereits verbundenen Gondeln schon eingliedern, fährst du nach Mitte, Hackusche Mark, bumm, wirst du wieder ausgegliedert, fährst du in deine Richtung und kannst das Ding irgendwo abstellen, wie auch immer. Aber ich denke mal, das ist extrem statuslos und total genial, sicherlich für unsere Zukunft. Ne?
Finde ich abgefahren, dass sie das in Bombay testen, weil wer schon mal durch Bombay oder auch jetzt Mumbai gefahren...
Mumbai, ja.
Das ist ja sozusagen der neue alte Name für Bombay. Gefahren ist und sich also eine schier endlose Anzahl an Menschen, die da auf allen Verkehrsmitteln der Welt unterwegs ist. Und wenn man sich vorstellt, dass die alle in so einer Kabine sitzen, das ist Haus hoch, müssen da die Kabinen ja fahren.
Und dann schön noch ihr Tuk-Tuk hinten drin, weißt du?
Ja, das noch hinten drin, ach so.
Nein.
Das wäre ja absurd.
Aber jetzt, ich will jetzt, da die anderen auch noch rankommen wollen, weil ich muss eins nochmal sagen, ich fahre auch extrem gerne Straßenbahn und auch extrem gerne S-Bahn, wenn sie mal fahren sollte, die S-Bahn. Und würde ich jedem Autofahrer wirklich mal nahelegen, auch mal den öffentlichen zu probieren, weil eigentlich mal sieht man immer nette Leute und kann auch mal ein Gespräch führen, mal rausgucken und mal vielleicht ein Buch lesen, wozu du sonst auf Arbeit keine Zeit hast. Also nutzt auch mal das vielleicht, auch wenn ihr ein Auto habt. Jetzt ruft meine Frau gerade an.
Und sagt, du bist im Radio, der Klassiker. Okay, Tom, ich hatte eigentlich noch eine Frage, aber dann
mach ruhig,
sprich mit deiner Frau. Gibst du mir den Vorzug für deine Frau? Das
ärgert
mich. Tom, was glaubst du denn, wird sich das Elektroauto denn flächendeckend als das Auto durchsetzen? Stellst du es dir so vor, dass wir irgendwann in 20, 30 Jahren, da fahren wir halt immer noch Autos, wir haben immer noch so ein Ding, so wie wir es uns leisten können, da stehen oder von mir aus teilen wir es uns auch, aber da ist dann kein Verbrennungsmotor mehr drin, sondern ein Elektromotor. Nee. Punkt.
Also ich denke mal, das ist genau die Richtung, die wir jetzt haben. Das ist, denke ich mal, auch eine Verblendung von der Industrie. Das ist definitiv, denke ich mal, auch nicht so diese Richtung, die wir wahrscheinlich, vielleicht doch, keine Ahnung, aber letztendlich, da muss doch mächtig an Akkus auch gearbeitet werden. Und schöner würde ich die andere Version finden, die ich eben da mit Mumbai da halt irgendwie angewandt habe, weil das wirklich dann auch total entspannt ist auch. Die Leute sind da viel auch entspannter, nicht mehr im Straßenverkehr, dass sich da irgendwelche Leute da halt auch bekriegen und da Parkplatzkampf ausbricht. Das ist vielleicht die richtige Zukunft, aber vielleicht ist das eine Zwischenphase. Ne? Mhm. Aber wenn du so unseren ehemaligen Umweltminister Fischer siehst, wie der jetzt diesen 35.000 Euro BMW da halt in den Himmel hebt, da wird hier schon anders. Ne?
Ja, aber er ist ein historischer Sonderfall eines Politikers.
Genau, alles klar.
Tom, danke für den Anruf.
Gut, mein Bester.
Bis dann.
Viel Spaß noch.
Ciao.
Guten Tag, Berlin. Tschüss.
Gruß nach Berlin, sagt er aus Friedrichshagen. Wie findet ihr denn das mit den Elektroautos? Also Tom sagt ja jetzt ganz klar, nee, darin sieht er nicht die Zukunft. Es könnte höchstens ein Zwischenschritt sein. Von anderen Verkehrsexperten habe ich gelesen, die sagen ja, also so wie das im Moment gemacht wird, bringt es überhaupt nichts, weil das sind Elektroautos, die zusätzlich auf der Straße sind, die eben zusätzlich von Carsharing-Unternehmen angeboten werden, die sich jemand als Zweit- oder Drittwagen hinstellt, weil er sich's leisten kann und so. Bisher hat das noch gar nicht den Effekt, dass das irgendwie auch nur ein Verbrennungsmotorauto weniger auf die Straße bringt. Ist es vorstellbar, dass sich das in 10, 20, 30 Jahren ändert? Glaubt ihr, dass sich was ändern muss, dass wir also wirklich darauf zulaufen, dass wir über alternative Verkehrskonzepte nachdenken müssen? Oder glaubt ihr, dass wenn wir unsere Mobilität einschränken, wird es noch sehr lange so weitergehen können? Also wie sieht in euren Augen die Mobilität der Zukunft aus? Was sagt uns Birgit aus Sachsen dazu? Hallo Birgit.
Hallo.
Birgit, du glaubst auch nicht ans Elektroauto?
Nee, ausgeschlossen.
Warum?
Also ich wohne auf einem Dorf.
Und ich fahre furchtbar gern Auto, muss ich dazu sagen. Ich fahre auch Motorrad. Und wenn ich da einen Verbrauch, einen Verbrauch von einem LKW angucke, der zwischen 30 und 45 Liter pro 100 Kilometer verbraucht, weiß ich nicht, was man da mit einem Auto dann noch anstellen soll.
Das heißt also, das Problem sind gar nicht die Privatfahrzeuge, sondern die Logistik, die wir alle mittlerweile benötigen, um das angenehme Leben haben zu können, was wir haben wollen.
Genau so sehe ich das. Und so ein Elektroauto, na, das ist halt wirklich nur was für einen kurzen Verbrauch, kurze Fahrtwege, und irgendwo muss der Strom auch herkommen und der muss produziert werden. Und das passiert dann auch nicht aus Luft und Liebe.
Obwohl ich gelesen habe, dass der durchschnittliche deutsche Autofahrer eh nicht mehr als 30 bis 60 Kilometer am Tag fährt. Und dafür würde es ja jetzt schon reichen, und es ist ja jetzt nicht zu erwarten, dass die Batterien schlechter werden. Also wenn man jetzt 10, 20 Jahre in Zukunft schaut, wird sich da sehr wahrscheinlich auch noch einiges tun.
Ja, das ist wohl wahr. Aber man muss auch bedenken, wie lange so eine Batterie hält. Und das ist nicht gerade sehr lange, vor allen Dingen die Produktionskosten davon, die Materialien, die da drin sind, wo die herkommen müssen und ja, wie lange das Ganze dann hält und dann auch irgendwo recycelt werden muss. Ne?
Wo kommen die denn her, die Materialien? Oder worauf spielst du an? Spielst du auf irgendwelche, keine Ahnung, was, seltenen Erden an, die aus dem Berg gekratzt werden müssen?
Und, alles Mögliche, was da drin ist. Ich habe da keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall gigantisch, und es wäre vielleicht ganz gut, wenn man drüber nachdenken würde, die ganzen Schwerlasttransporte, alle möglichen LKWs halt auf die Straße zu bringen und von, nicht auf die Straße,
auf die Schiene.
Auf die Schiene, danke. Und von dort dahin die kurzen Wege dann dorthin zu bringen, wo das denn eigentlich hin soll.
Würdest du dann damit leben können, dass sehr wahrscheinlich ein Großteil der Waren, die du so kaufst und konsumierst, teurer wird?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann teurer wird. Einfach weil die Bahn günstiger wäre, langfristig gesehen. Und dadurch kann das auch gar nicht teurer werden. Allerdings muss ich auch sagen, ich wäre sehr dankbar dafür, wenn ich Kartoffeln aus der Ernte von rundherum bekomme und nicht von Spanien oder sonst woher.
Hm.
Ja, und ja, also das wäre für mich auf jeden Fall ein sehr guter Gedanke. Für einen Privatfahrer wäre es auch nachdenkenswert, ob ein Arbeitsamt jemanden das wirklich zumuten kann, mindestens 50 Kilometer für eine Fahrstrecke einen zuzumuten.
Noch geht es ja.
Ja, eben.
Also wir reden ja über die Zukunft. So im Moment, also ich glaube, wir sind alle irgendwann so unter der Woche oder im Monat in der Situation, wo wir denken, ey, das geht doch so gar nicht mehr, egal wo wir wohnen, weil wir in diesem Stau stehen oder in jedem oder diese Rechnung bekommen oder an der Tankstelle stehen, denken, wie soll das jetzt ewig noch so weitergehen? Aber im Moment geht es ja noch. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt kurz vorm Kollaps stehen, oder? Würdest du das anders sehen?
Kurz vorm Kollaps sicherlich nicht, aber die Gesetzgebung müsste in der Hinsicht auf jeden Fall geändert werden. Denn das funktioniert so nicht. Und bei einem Elektroauto, da hat man natürlich dann eben auch, oder nicht nur bei einem Elektroauto, auch bei allen anderen Autos, immer mehr Kabel in so einem Auto. Die Kabel, die wiegen allerhand. Und dadurch hat das Auto ein höheres Gewicht. Und höheres Gewicht braucht mehr Benzin, um fortbewegt zu werden.
Naja, ein Elektroauto braucht ja eben kein Benzin.
Gut, andere Sachen, um das Auto halt fortzubewegen. Aber wie gesagt, der Strom, der kommt aus der Dose, und wie die Dose befüllt wird, naja.
Das ist dann natürlich noch die andere Frage. Aber eigentlich ist es doch einfach, oder? Also so ein Elektroauto fährt emissionsfrei, zumindest im Alltag. Also bei der Produktion entstehen natürlich auch Emissionen, aber Energie kommt aus regenerativen Quellen. So, dann können wir alle mit regenerativ generiertem Strom durch die Gegend heizen.
Regenerativen Quellen, den müsste man sich auch überlegen, denn so ein Windrad, das hat eine Dauer von ca. 20 bis 30 Jahren. Da sind auch sehr viele seltene Erden drin und so weiter. Die Carbonflügel, die können nicht recycelt werden. Ist also auch alles so eine Sache.
Hm. Also das ist kann aber auch nur eine Frage der Zeit sein, oder?
Bitte?
Also, weil es kann doch auch nur eine Frage der Zeit sein, oder? Also ich stelle es mir immer so vor, die Energie ist ja da. Also jetzt mal etwas naiv gesprochen, und ich lade immer alle ein, anzurufen und derbstens mich oder Anrufer zu korrigieren, wenn ihr ganz anderer Meinung seid. Aber die Energie ist da. Da ist die Sonne, da ist der Wind, da ist das Meer und so. Also diese Energie umgibt uns ja. Nur wir haben einfach noch keinen idealen Weg gefunden, um die anzuzapfen. Aber das kann doch nur eine Frage der Zeit sein.
Das wäre sehr, sehr schön, aber Windräder sehe ich an der Stelle auch nicht sehr günstig, denn gerade die Fledermäuse, Vögel, Zugvögel und so weiter, die Sternbürde, das ist Wahnsinn. Auch Insekten rundherum kann man dann richtig viel tote Tiere entdecken, die das eben nicht schaffen würde, vorbeizufliegen.
Aber es wird nicht reichen, einfach nur die Lkw auf die Schiene zu packen. Zumal ich glaube, dass bei dem Warenvolumen, was wir gewohnt sind im Angebot zu haben, bis du so diese Infrastruktur so weit ausgebaut hast, dass das alles auf die Schiene kommt, das ist ein Wahnsinns, das ist ein Jahrhundertprojekt.
Natürlich ist das ein Projekt, aber die regenerative Energie zu produzieren, das ist ja auch ein großes Projekt. Ne? Warum soll das nicht auch funktionieren? Und ich meine, wir hatten schon mal ein 3-Liter-Auto, hat sich leider nicht verkauft, wurde deswegen wieder eingestellt und alle anderen Fahrzeuge, die verbrauchen heutzutage mehr wie die Autos von früher.
Nee, von weniger.
Auf der PS gesehen sicherlich, aber letzten Endes doch mehr. Also ich habe noch einen 1.1er Trabant und der verbraucht 5 Liter. Damit komme ich gut hin. Das verbraucht mein Honda Civic nicht.
Okay.
Der
braucht definitiv
mehr und ein großes Auto wird man schwerlich unter 8 Litern fahren. Also, wie gesagt.
Würde ich dir auch widersprechen, aber ich weiß natürlich, was du meinst, aber wenn wir uns darauf einigen, und das ist ja Fakt, dass es das pro PS weniger verbraucht wird, dann reicht das ja, um zu wissen, dass man eigentlich jetzt schon die Technik hätte, um Autos zu bauen, die nochmal viel deutlich weniger verbrauchen, als sie es jetzt eh schon tun. Man muss sie nur kleiner machen.
Wobei ein großer Motor nicht unbedingt mehr verbraucht.
Naja, nee?
Nee.
Ich dachte, wenn da mehr Zylinder sind, dann muss da mehr Sprit rein?
Nicht unbedingt. Wenn ich da eine schwere Vorbewelle drin habe, dann kann ich damit sehr, sehr sparsam fahren, weil die nämlich nicht ständig hohe Drehzahlen braucht, um vorwärts zu kommen.
Okay, gut. Aber wir reden da, also was würdest du sagen, wo ist die Grenze, wo ab wie viel PS wird es wirklich Unsinn und bis wohin könnte es sein, dass die Motorkraft sinnvoll genutzt wird?
Also ich bin mit meinen 90 PS vollends zufrieden und ich denke mal, das ist auch mehr wie genug.
Okay, also das heißt, du redest jetzt nicht von Autos, die 180, 220 PS haben, wo man noch sagen könnte, ja, so kann man besonders ökonomisch fahren, weil das Drehmoment etc.
Nö.
Gut.
Ganz genau.
Okay. Birgit, das heißt also, wenn ich dich richtig verstehe, du siehst zwar die Notwendigkeit zu handeln, aber eher im konventionellen Sinne, als dass wir jetzt wirklich schnellstens neue Techniken und brandneue Konzepte brauchen.
Ich sehe die Notwendigkeit dort, wo am meisten Benzin verbraucht wird und das ist einfach leider LKWs, wobei wir die natürlich brauchen, aber einfach woanders umgesetzt, eben auf die Schiene.
Und wenn wir sagen, wir müssen erkennen, dass wir einfach nicht mehr diese ganzen Sachen immer zur Verfügung haben können, denn nur darum...
Würde ich begrüßen.
Nur darum gibt es ja die vielen LKWs. Alle LKW-Fahrer, die jetzt zuhören, sagen, Junge, willst du an meinem Job sägen? Aber so gesamtgesellschaftlich betrachtet und auch in die Zukunft schauend. Also das ist ja auch die Frage, ob man sich diesen Lebensstil überhaupt noch leisten kann. Auf die Dauer.
Also ich würde das begrüßen, wenn weniger Waren in den ganzen Kaufhäusern wären, weil so viel braucht man einfach gar nicht. Und diese Kurzlebigkeit von allen möglichen Sachen, die ist sehr, sehr fragwürdig. Ob das von der Glühbirne bis hin zum Laptop alles mögliche. Also das ist ja alles viel, viel kürzer und haltbar. Also mein Kumpel, der hat einen Laptop, der hält jetzt komischerweise schon 10 Jahre. Das wird mein Laptop wahrscheinlich nicht erreichen, das Alter.
Es ist erstaunlich, dass dein Kumpel noch hält mit seinem alten Laptop. Das ist nämlich schon verzweifelt.
Ja, der hält noch so lange. Oder eine Glühbirne in New York, das ist der älteste Glühbirne, die immer noch brennt und die brennt seit 100 Jahren.
Ja, die legendäre. Okay.
Ganz genau. Und irgendwann mal kam da ein Kartell zusammen. Die haben dann halt beschlossen, dass das nicht mehr so lange halten sollte. Und andere, die das weiterhin trotzdem gemacht haben, die haben Strafen gezahlt.
Die hat aber auch nie eine ausgeschaltet, oder?
Der
Verschleiß kommt ja vom An- und Ausschalten.
Das ist richtig, aber die gab es ein richtiges Kartell dazu, dass die dann weniger halten, weil sie einfach nicht mehr genügend verkauft haben. Und das ist ja nicht nur bei der Glühbirne, sondern auch bei allen anderen Sachen so, dass das komischerweise genau bis zu den 2 Jahren Garantie hält, vielleicht noch eine Woche länger und dann war es das.
Ja, es ist verzwickt, denn auf der einen Seite leben wir ja im Großen und Ganzen davon, dass Waren erfunden, produziert, gekauft, verbraucht werden. Und auf der anderen Seite könnte es uns auch jetzt etwas sehr apokalyptisch gesprochen ab einer gewissen Stelle umbringen, weil wir einfach zu viel produzieren und es nicht mehr auszuhalten ist.
Genau so ist das.
So Birgit, sehe ich das, ne? Danke für den Anruf.
Ja, Gerne.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.
Was meint ihr denn eigentlich, wie die Mobilität der Zukunft aussehen wird? 0331 70 97 110. Silvi aus dem Wedding ist die nächste in der Leitung. Hallo Silvi.
Hi. Na, also ich bin der Meinung, Autos sind in Berlin jetzt nicht unbedingt notwendig, denken viele, aber wenn man selber leidenschaftlicher Autofahrer ist, und das bin ich, dann auch noch eine Frau ist und ganz viele Taschen und von A nach B nach C nach D fährt und dann die eine Tasche dort braucht, die andere da, und dann ist das in der Bahn immer so eine Sache. Und auf dem Fahrrad genauso, weil das muss man ja alles festschnallen. Und ich glaube, dass die Elektroautos immer mehr kommen, wobei ich nicht glaube, dass die nicht hoffe, dass die alten Autos, also dass es die irgendwann nicht mehr geben wird. Das ist ja wie mit den Büchern und mit den digitalen Büchern. Es ist wie mit den diesen Mini-Disc, was sich nicht durchgesetzt hat, und den normalen CD-Playern. Gut, jetzt gibt es MP3. Es ist wie mit dem Radio. Da habe ich mich auch mit jemand rumgestritten, weil ich mache ja selber auch Radio. Da habe ich mich rumgestritten mal mit jemandem in einem Café. Was heißt rumgestritten? Ich war da halt nicht einer Meinung, weil ich glaube halt, dass zum Beispiel in Berlin die auf UKW sind schon irgendwo, die sind, die meist gehört werden, weil wer hört auf seinem iPod Radio? Also die meisten hören ihre eigenen Playlisten. Also um zurück jetzt zu den Autos zu kommen.
Ich höre viel Radio auf dem iPhone.
Ja?
Ja, über die Apps, ja, meinst du gerade,
ich
habe gerade
keins, ich muss mich morgen echt mal drum kümmern, wenn es geklaut.
Aber Silvi, es geht ja, glaube ich, auch gar nicht darum, dass man, wenn ich das richtig rausgehört habe, weil du Autofan bist und irgendwo auch eine Herzensleidenschaft dafür hast.
Ja, super gerne so, Auto, ich liebe es.
Nee, ich meine, also das, ich meine jetzt so dieses Kulturgut-Auto, ne?
Ja.
Das soll, also es gibt ja, glaube ich, nach meiner Einschätzung keinen Grund, das abzuschaffen, das wird dann aber eher museal behandelt, ne? Also ja, klar, gut, werden Autos aufbewahrt und auch am Leben gehalten, um eben die Technikgeschichte zu dokumentieren oder so, aber du sollst halt nicht mehr damit rumfahren.
Ja, aber glaubst du wirklich, also ich meine, ich sag mal so, die Autolobby, das ist ähnlich wie die Zigarettenlobby, ne? Die sind in der Politik sehr verankert, und alle Autohersteller, ob das jetzt Opel ist, ob das Mercedes ist, ob das Porsche oder VW ist, dass die einfach klein beigeben und sich da abschaffen lassen, das würde ich mal in Frage stellen. Also ich sag mal so, das war ja schon vor einem Jahr, wo das alles da mit dem Weltuntergang und so weiter passiert ist, dann gab es auf einmal überall so Ladestationen für Elektroautos, das, wie viele Leute fahren die Dinger? Und da ist es natürlich so wie mit der Energie, ja, das ist eine Sache der Politik, die Priorität da reinzustecken, dass man sagt, man steckt mehr Geld in die Sonnen- und die Windenergie meinetwegen, was ja super ist, bloß wer kann sich das leisten? Und genauso ist es in meinen Augen bisher immer noch mit den Elektroautos, und ja, ich glaube, und ich hoffe wirklich, also ich liebe zum Beispiel Oldtimer, ich bin ewig Käfer.
Entschuldigung, wenn ich dich kurz an der Stelle einhaken darf, das finde ich wirklich eine interessante Sache, wenn man sagt, wer kann sich das leisten, so ein Elektroauto, also im Einzelnen gesprochen, wenn man das vielleicht, stimmt das, aber wenn man das jetzt global oder zumindest gesamtgesellschaftlich betrachtet, wie lange kann man sich das noch leisten, sich das zu leisten, was man sich gerade leistet? Weißt, also wie lange können wir uns das noch leisten, mit diesen Verbrennungsmotoren so rumzufahren? Also,
ja, ich habe heute Lotto gespielt, mal kicken, wa? Aber
ja,
also, das ist einfach,
ich meine jetzt nicht nur, wie lange du dir den Liter Benzin leisten kannst, sondern wie lange das auch so gut geht, dass das überhaupt ein Verkehrsmittel ist, was irgendwo zu deiner Zufriedenheit beiträgt, weil eben
ja,
nicht alles...
Ja, gut, in Berlin, ich sag mal so, mein Papa hat mal irgendwann gesagt, als er mich in Berlin besucht hat, das ist ja der Wahnsinn, wie viele Fahrradfahrer es hier gibt, und die überholen einen auch wie die Blöden, also die radeln sich da einen hin und überholen dich dann und so, und mir ist es oft jetzt auch mittlerweile zu blöd, weil dann lasse ich da halt überholen, weil du doch überholen, ist doch mir egal. Hm.
Was fährst du für ein Auto?
Ich fahre jetzt im Moment einen Ford Ka, wobei im Moment, da will ich jetzt gerade nichts dazu sagen, also ich habe da gerade, im Moment fahre ich gerade seit einer Woche kein Auto, aber hoffentlich bald wieder, und jetzt habe ich mein Fahrrad heute auch aus der Reparatur abgeholt, weil da war der Ständer abgebrochen.
Ich dachte, und, du meinst, weil du Oldtimer-Fan bist, ich dachte, du hast vielleicht einen.
Nee, ich würde gerne mal einen alten Porsche fahren irgendwann, das ist so ein Oldtimer, also das ist halt so, davon träume ich schon lange, es gibt glaube ich auch, also ich habe einen Ex-Freund, der fährt einen alten Mercedes-Benz-Bus. Das ist auch so ein Liebhaberauto, und ich hoffe wirklich, dass diese Liebhaberautos nie aussterben.
Was für ein Porsche?
Ich hätte gern, witzig, ne? Wie in dem einen Tisch war Babyblau.
Ich meine, was für ein Modell?
Vielleicht sogar noch Cabrio zum Zuklappen, oder Cabrio vielleicht nicht, weil da wird es im Winter kalt.
Was für ein Modell? Was für eine Nummer?
Oh Gott. Okay, du, da bin gut. Ich echt ein Mädchen, alles also klar. Da weiß ich gar nicht, ich kenne mich immer mit den Modellen nicht so aus. Also wenn ich jetzt auf einer Oldtimer-Messe wäre und wir dann welche sehen, dann könnte ich dir genau sagen, es muss auf jeden Fall so große, runde Lichter haben.
Ja, ich weiß, welchen du meinst.
Ja, genau, so ein VW-Bus halt. Also ein VW-Bus.
Achso, ich dachte, du meinst einen Porsche. Ich glaube, du meinst einen Porsche 911, so ungefähr Ende der 70er Jahre.
Ja, meine Eltern fahren ja schon ewig, sind ewig Benz gefahren. Ich meine, das sind auch gute Autos, auf jeden Fall. Was ist bei mir eher so, das ist wie mit den Computern. Es ist irgendwo auch das Design, ne? Also es ist wie beim Snowboard, dann sagt man immer, die Funktion ist das, was zählt. Und im Endeffekt, wenn man sich ein Brett kauft, entscheidet man sich doch natürlich auch nach dem Design und nach der Optik. Und ich mag das einfach, das Runde.
Genau.
Also deswegen mag ich auch Käfer und ich mag das einfach, das Runde.
Genau.
Das sieht dann auch wie ein Gesicht.
Und das sind halt diese ganzen alten Werte, die wir haben, diese bedingungslose individuelle Mobilität, wie du sagst, mit den Taschen und es geht nicht in die U-Bahn und so, und das Design, neue Autos sehen alle blöd aus und die Elektroautos noch viel blöder als alle anderen Autos. Wer hat schon Freude, sich so ein Ding anzugucken? So, klar.
Also,
aber
so,
worauf ich hinaus will, ist, dass das halt sozusagen, das ist die Jetzt-Denke, ne? Wie lange können wir noch so denken und was kommt danach?
Ja, genau. Aber ich würde zum Beispiel sagen, wenn angenommen, wir spinnen jetzt mal rum und es gibt dann irgendwann nur noch Elektroautos, ne? Dann ist es natürlich so, dass die da wahrscheinlich richtig abgefahrene Modelle entwickeln, ja? Also wenn man, sagen wir mal, die Politik wird jetzt all ihr Geld scheiß auf die Familienpolitik, auf die Frauenpolitik, auf die Umweltpolitik und sagt, hey, das ist jetzt unser Thema und alle würden ihre Priorität dort setzen, was natürlich nicht passieren wird, dann würden natürlich alle Autohersteller auf einmal ganz tolle Modelle entwickeln. Ich sage jetzt mal der Beetle zum Beispiel. Ne? Ist ein schönes Auto, aber wenn man einen alten Käfer fährt und ich bin halt 5 alte Käfer gefahren, das war ein ewiger Kampf mit meiner Mutti, weil man muss dann eigentlich jemand kennen, der sich mit den Autos auskennt, sonst ist es einfach so, dass es halt ins Geld geht und sie dann immer das scheiß Auto und die Ersatzteile und überhaupt. Ne? Und so ist es halt dann einfach auch. Ne? Du brauchst eigentlich jemand, der sich damit auskennt oder am besten in meinem nächsten Leben werde ich vielleicht nochmal Mechanikerin, dann kann man das selber machen. Das ist genau wie mit den Klamotten, dann kann man sich selber welche nähen. Mhm. Kaufst du dir eine Nähmaschine, nur hast du die Zeit. Und bei den Elektroautos, also ich glaube einfach, dass die Autolobbys, wie gesagt, zu stark sind. Die wollen das gar nicht, dass ich das durchsetze. Also mit den Mikro-CDs, ja, mit CD-Playern, das hat sich ja auch nicht durchgesetzt.
Nein,
das
Radio hat sich abgefahren, dass du in einem wenigen Minuten dauernden Gespräch zum zweiten Mal auf die MD kommst. Aber die MD war auch einfach nur eine Zwischenlösung. Es war die MD, ich habe die MD auch sehr gemocht, am Anfang und später sehr gehasst.
Hast du eine gehabt?
Ich hab, also hör mal, als Radioreporter natürlich, ich hatte zig MD-Player und ich hatte zig Interviews, die weg waren, weil dieses verdammte Ding nicht vernünftig funktioniert hat und da nicht gespeichert hat und dann waren die Batterien alle und es hatte, weißt du, es hatte aufgenommen, aber dann brauchte es noch Saft zum Speichern, an der Stelle waren die Batterien alle und so. Oh, thank God, moderne Aufnahmegeräte brauchen das alles nicht mehr. Silvi, ich muss mal kurz hier rumklingeln,
wo wir sind. Das ist immer eine Prioritätensetzung der Politik und der Hersteller, also bei der Autoindustrie ganz klar auch der Politik, ja, weil wie gesagt, Lobbyismus hoch 5 bei den Autoherstellern und auch bei der Zigarettenindustrie. Das wird sich, glaube ich, auch nie ändern. Und ich glaube, die Liebhaber alter Autos...
Das ist eine entscheidende Frage, ob sich das ändern wird. Denn dass die Autolobby, die Autoindustrie sehr stark ist in Deutschland, das ist natürlich richtig. Auf der anderen Seite leben auch ganz viele Leute davon und indirekt noch mehr Leute. Und indirekt kommt sogar auch uns das zugute, weil wir sonst noch mehr Steuern zahlen müssten, weil noch mehr Leute arbeitslos sind. Also es ist so
verzögert.
Wedding hätte ich fast gesagt. Silvi, aus dem Wedding. Schönen Tag.
Ich hatte auch.
Fritz. Ja, ich weiß. Ja, weiß ich. Jonte sagt gerade hier, dein Mikro ist noch an. Habe ich mal angelassen.
Hendrik Schröder.
Ja.
Blum.
Die zwei Sprechstunden.
Bevor jetzt so gute Laune aufkommt, wir sind bei einem eher ernsten Thema, bei einem zukunftsgewandten Thema. Wir schauen ein bisschen zusammen auf die nächsten 10, 20, 30 Jahre und ich frage euch, wie stellt ihr euch die Mobilität der Zukunft vor? Wie werden wir in Zukunft unterwegs sein? Was sind Konzepte, was sind Ideen, die euch überzeugen, von denen ihr gelesen, gehört habt? Wir haben schon echt einige spannende Gespräche gehabt hier in der Sendung mit Leuten, die ja da was gelesen hatten aus Bombay. Wir haben ein bisschen über die Zukunft des Elektroautos rumspekuliert und werden das auch noch weiter tun. Gerne mit euch in dieser einen Stunde Blue Moon noch unter 0331 70 97 110 nach Leipzig zu Matze. Hallo Matze.
Hallo.
Matze, glaubst du, dass wir beide das noch erleben werden, dass wir so ein ganz anderes Verkehrskonzept in Großstädten haben werden oder sind wir dann schon alt und grau und schnallen es eh nicht mehr?
Erleben werden wir es, glaube ich, nicht mehr.
Meinst du wirklich, ja?
Meine ich wirklich, ja. Weil also zwangsläufig das Öl ist noch ein bisschen da auf dem Planeten. Es wird ja gerade hier mit diesen speziellen Fördermethoden, wo sie den Boden vergiften, das ganze Grundwasser und ganze Landstriche ausrotten und Ölschlamm bergen, da ist ja noch einiges da. Und in der Antarktis, da tut der Russland auch schon eine Kralle drüber legen. Da liegt ja auch noch einiges. Also an Öl mangelt es wahrscheinlich erstmal nicht.
Weißt du da aktuelle Schätzungen?
Du jetzt wirklich aus dem Handgriff nicht. Das wüsste ich jetzt nicht, aber es ist wirklich noch eine ganze Menge da.
Aber es wird zwangsläufig weniger.
Es wird natürlich.
Je knapper es wird, desto teurer wird es. Und was man ja auch nicht vergessen darf, ist, dass der Ölhunger auf der Welt derzeit ja wahnsinnig steigt.
Richtig.
Also nicht zuletzt dadurch, dass es.
Sind wir 7, glaube ich, jetzt nach letzter Rechnung, ne?
Also in Indien und China, die bevölkerungsstärksten Länder der Erde mit deutlich über 1 Milliarde Einwohner jeweils, da wächst ja gerade seit Jahren so eine Mittelschicht heran, nach allem, was man liest, die sich jetzt auch so etablieren, dass sie sich auch mal so Wünsche erfüllen können. Ja, und die wollen aber auch alle ein Auto haben und wollen auch alle so. Die wollen natürlich auch alles das, was wir schon längst haben.
Und das müsste erstmal umgestellt werden, zum Beispiel, dass wir unterbrechen.
Ja, nee, aber, mach mal.
Das müsste zwangsläufig definitiv von, und das passiert nicht in den 30 Jahren, zwangsläufig auf Wasserstoff erstmal umgestellt werden, denke ich. Weil Wasserstoffantrieb funktioniert, das wissen wir seit unserem neuesten U-Boot, was die Deutschen entwickelt haben. Ja. Mhm. Da fahren die ja damit lustig durch die Meere und das wird ja schon überall hin verkauft. Also ist das, denke ich mal, wenn die das in einem U-Boot einsetzen können, ist es auch technisch machbar, das auf LKWs und sonst wo auszubreiten.
Wie funktioniert so ein Wasserstoffantrieb, weißt du das?
Ach so, genau, das ist irgendeine chemische Reaktion, das wird irgendwie, was weiß ich da.
Warum ist der Wasserstoffantrieb gar nicht so im Gespräch wie der Elektroantrieb? Ist das so,
ich glaube, das ist auch was, was die Birgit, oder wie sie gerade hieß, gesagt hat, das ist halt die Industrie, die dahinter steckt halt. Die verdienen damit kein Geld, weil aus dem Ausbruch kommt Wasser und saubere Luft letztendlich letztes Mal. Das, was da rauskommt, das ist alles nur Wasser. Und ich glaube, Wasserstoff und Sauerstoff reagieren da und da wird halt eine Turbine betrieben und sonst wie. Jedenfalls ist das aber auch bloß ein Schritt, der erstmal nur ein Zwischenschritt ist, denke ich mal. Also muss sein, weil die Bevölkerung wächst immer weiter und wir können uns nicht nur, sage ich jetzt mal, eindimensional oder zweidimensional auf der Straße fortbewegen. Wir müssen uns auch weiter. Also ich denke mal, der Verkehr muss computergestützt werden und irgendwann werden die Fahrzeuge fliegen müssen, zwangsläufig.
Fliegen müssen?
Ja, natürlich.
So kühn sind ja nicht mal die kühnsten Vordenker an den Universitäten und Forschungseinrichtungen.
Na gut, ich lese viel. Also ich bin ein tierischer Perry Rhodan-Fan.
Das ist aber so, Science Fiction.
Ja, aber so nah, so, also schau mal auf Star Trek, was mittlerweile entwickelt wurde, so weit weg ist es ja nicht. Und irgendwann, vielleicht kommen sie mal auf den Trichter und entwickeln mal einen Antigraf oder sowas ähnliches. Mhm. Und oder kriegen die Fahrzeuge so zum Fliegen, dass er halt wie bei, wie man es halt im Film kennt, wie sie halt ganz wild durcheinander wuseln, die Fahrzeuge. Aber das ist halt alles computergestützt und der Verkehr wird halt computergeregelt.
Sag mal, und wenn wir eine Nummer kleiner bleiben und auf dem Boden bleiben, mit dieser Idee des computergesteuerten Verkehrs, denn da gibt es ja wirklich Leute, seriöse Leute, die behaupten, das ist gar nicht mehr so weit weg. Es gibt mittlerweile auch schon Autos, die miteinander kommunizieren können. Und es gibt, glaube ich, wo ist das? Es gibt von Mercedes, glaube ich, irgendwo in Süddeutschland so ein Testgelöde, wo die irgendwie mit autonomen Autos rumfahren.
Ja, genau.
Und
ja.
Das macht Mercedes, ja. Wer hat das gemacht? Ist Google nicht auch schon in Nevada? Viele tausend Meilen ohne
Silicon
Valley, Fahrer gefahren.
Die tun da, glaube ich, mehrere Firmen dran, tüchteln an sowas. Oder die tun da nicht nur eine Firma. Da will ja jeder den anderen den Rang ablaufen, sage ich mal. Und da wird schon mit Hochdruck dann geforscht, denke ich mal, klar.
Aber wäre das dann vorstellbar? Also wir gehen mal davon aus, dass dieses Batterieproblem sich in den nächsten 10, 20 Jahren lösen wird. Es wird eine Lösung geben, wie man eine einigermaßen preisgünstige, hochleistungsfähige Batterie entwickeln wird. Wenn wir da mal von ausgehen, dann gehen wir davon aus, dass die Digitalisierung so weit fortschreitet, dass es überhaupt kein Problem mehr ist, ein Auto mit dem anderen und mit allen anderen zu verknüpfen, dass die quasi autonom miteinander kommunizieren.
Genau.
Und dann setzen wir uns da nur noch rein und drücken Turmstraße und dann fährt er dahin.
Ja, dann drücken ist noch altmodisch.
Ja, sprechen. Turmstraße, bitte.
Aus, genau. Und dann kannst du dann zum Beispiel unterwegs, wenn du auf Arbeit bist, vielleicht noch ein paar Vorbereitungen machen. Oder hast du es verpennt und kannst noch dein Frühstück genießen im Auto. Eigentlich wird es wieder bequemer für einen Menschen. So wird der Mensch wieder dekadent irgendwo. Ja.
Aber findest du das eine vorstellbare Vision?
Ja,
weil,
natürlich.
Weil du eingangs meintest, wir werden das gar nicht mehr erleben. Also meinst du, das dauert dann noch so lange?
Also vielleicht so die Anfänge davon, aber ich meine jetzt so, dass mit den Verbrennungsmotoren, das Ende der Verbrennungsmotoren werden wir nicht mehr erleben, glaube ich. Das glaube ich.
Aha.
Also da bin ich der festen Überzeugung. So, das wird noch, die Kuh wird noch so lange gemolken, wie sie Milch gibt. Das machen hundertprozentig. Das wird hundertprozentig passieren. Mhm. Und das, naja, so doof sind wir Menschen nun mal. Das liegt in der Natur wahrscheinlich. Ich habe noch eine andere Idee zum Beispiel. Es geht ja nicht nur, man möchte ja auch zum Beispiel mal in Urlaub fliegen. So man nach Amerika oder sonst wohin. Und da ist man ja auch 17 Stunden teilweise im Flugzeug unterwegs, verbrennt auch extrem viel Energie und Treibstoff und muss ja auch eigentlich nicht sein. Und da habe ich auch letztens was Schönes gelesen, das wird an Hyperschalltechnologie geforscht.
Was ist das?
Das heißt, also das ist letztendlich, die Grundlagen liegen erstmal darauf, dass es auf aerodynamische Bauweise und auf die Bauweise, dass der Rücksturz aus dem Weltall thermal auch, dass das Flugzeug, das Fluggerät das halt aushält. Muss natürlich noch an Treibstoff und so weiter geforscht werden und alles. Und Windkanäle gibt es dafür auch hier in Deutschland. Da gibt es direkt ein Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik. Und da gibt es auch Überschallwindkanäle drin. Und daran wird halt geforscht.
Und
das, denke ich, ist eine Technologie, die eventuell in 20, 30 Jahren existiert. Also es verkürzt extrem natürlich den Flug, spart Energie und Sprit. Hm. Wenn du hier steil nach oben startest, die Erdatmosphäre in kurzem Moment verlässt und dann ein Stück im erdnahen Weltraum zurücklegst und dann wieder zurückstürzt.
Mhm.
Das ist ja extrem zeit- und energiesparend ist das ja natürlich.
Man braucht natürlich nach meinem laienhaften Verständnis dafür Materialien und Antriebe, die mit dem heutigen Fliegen nichts zu tun haben.
Die haben damit, doch leicht zum Beispiel, aber die Antriebe, das sind extreme Strahltriebwerke und so, das an den Triebwerken, das muss ja überall klar, das ist, hat damit.
Das ist halt die Frage, ob man so in Urlaub fliegen will, ne? Senkrecht, volles Rohr, alle krass angeschnallt und so, nichts mit hier, noch ein Drink und so. Aber gut, wenn es so eine halbe Stunde dauert, dann...
Ja, eine Stunde bist du drüben bei der Amis, sag ich jetzt schon mal. Und so, machst mal eine Shoppingtour und bist eine Stunde wieder zurück in Berlin oder so. Das ist doch eigentlich mal eine schöne Idee.
Ich dachte bisher immer, wir werden irgendwann als Greise da sitzen und zurückschauen auf eine historische Ausnahmesituation, die wir erlebt haben, wo das so normal war, irgendwo hinzufliegen. Das waren so ein paar Jahrzehnte, die wir jetzt gerade erleben und in den letzten 20 Jahren erlebt haben. Und ewig wird es gar nicht mehr so sein. Also weil es zu teuer wird und weil die sozusagen die anderen Kosten, die mit sich gehen, die Umweltkosten einfach so exorbitant werden, dass das gar nicht mehr geht.
Das bestimmt passieren, kann passieren, aber wie gesagt, je nachdem, welche Technologie schneller entwickelt wird, vielleicht gibt es das dann die Hyperschalltechnologie oder eine andere Alternative. Man könnte ja auch die Kontinente untereinander, die ja nicht durchs Meer getrennt sind, zum Beispiel auch mit Magnetschwebebahnen verbinden.
Okay, aber das ist echt Zukunfts-Science-Fiction.
Ja.
Wenn du mal überlegst, wie lange die brauchen, um so einen Tunnel durch den Berg zu bauen, so einen 500-Meter-Tunnel, das ist ja schon immer so ein, das dauert 10 Jahre oder so.
Naja, klar, ja, das ist richtig. Gut, Magnetschwebebahnen, die werden oberflächlich. Man könnte die Trassen ja in der Natur einpassen. Der Riff ist nicht, denke ich mal, also nicht so schwierig, als wenn du einen Tunnel durch ein Bergmassiv gräbst, wo du ständig Probleme hast mit verschiedenen Gesteinsschichten und so, weißt du, wo du die Arbeiten immer unterbrechen musst, wo ständig wo was kaputt geht oder und so, und wo vielleicht auch Mitarbeiter verschüttet und getötet werden oder so. Und bei so einer Trasse, die kann man ja, wenn das schön gestaltet und architektonisch in der Landschaft eingestaltet ist, die Magnetschwebebahntechnologie funktioniert, das beweist der Japan. Also ich meine mal, wenn nicht wieder ein Idiot irgendwas auf der Schiene liegen lässt und der Zug dagegen knallt und...
Ja, das ist übrigens auch die Frage, finde ich, bei diesen voll vernetzten autonomen Autos, über die wir anfangs gesprochen haben. Wenn man sich so vorstellt, dass die in einem in einem regulären, berechenbaren Straßenverkehr fahren. Also die müssen Ampeln erkennen, die müssen die anderen Autos erkennen, die müssen Geschwindigkeiten, alles klar. Aber angenommen, da läuft jetzt ein Kind auf die Straße. Weißt du, also so der Fußgänger mit seiner Unberechenbarkeit und mit seinen kaum auszurechnenden Moves irgendwie, wie geht das?
Das da gebe ich dir recht. Das ist der Faktor Mensch, finde ich, der sollte auch nie ausgeblendet werden komplett. Also man sollte sich, glaube ich, auch nicht zu sehr, sage ich jetzt mal, wie ich vorhin gesagt habe, auf das Essen konzentrieren. Man sollte natürlich auf den Verkehr achten und was vor ihm abgeht. Und falls das System vielleicht nicht reagieren in solcher Situation. Natürlich, die Technologie wird auch entwickelt, dass wenn ein Kind, das was plötzlich auftaucht, was nicht in den Fahrweg gehört, dass dann sofort abgebremst wird. Ja. Aber dass der Faktor Mensch nicht komplett ausgeschlossen wird, dass man noch eingreifen kann. Weil das, ich glaube auch, das Schlimmste, was man machen kann, ist der Technik komplett die Führung überlassen ist. Also man sollte auch noch manuell eingreifen können.
Ja, muss man ja. Also es ist ja am Ende dann auch eine juristische Frage, oder? Also es geht ja dann auch um Verantwortung. Du kannst ja heutzutage auch einen Zug von alleine fahren lassen. Jetzt nicht einen herkömmlichen, aber es gibt ja schon Züge, die alleine fahren. Du könntest ein Flugzeug alleine fliegen, aber da muss ja auch noch einer sitzen, der im Ernstfall dann die Verantwortung
eingreifen kann, genau.
Hat. Ja, der eingreifen kann und der aber auch verantwortlich dafür ist, wie es funktioniert.
Ja, natürlich, das ist richtig. Also ich stelle mir das sowieso vor, dass dann die Autos eigentlich über ein zentrales Computernetzwerk laufen. Hm. Also dass die komplett, dass jedes Auto direkt gesteuert wird von dem Zentralcomputer. So meine ich das.
Ja. Wenn den dann einer hackt?
Ja, das ist ja das Problem auch wieder, ja. Mal sehen, da müssen sich in der Computertechnologie noch was einfallen lassen.
Naja, ja. Aber ich meine, es wird wahrscheinlich nie ein Zentralcomputer geben und ein Netzwerk, was sich darum umspinnt, was komplett unanfällig ist.
Ja, man kann ja auch sozusagen, wenn einer gehackt wird zum Beispiel, sofort umschalten auf den nächsten, dass man sozusagen Ausweichcomputer hat, so eine Art Resonanz oder so. Die werden sich da schon was einfallen lassen müssen.
Naja.
Ja, aber so die Konzepte, so das stelle ich mir gut, ist schon viel utopisch davon, aber ich stelle es mir eigentlich schön vor. Und natürlich muss ich dafür auch, wenn das so funktionieren soll, muss sich auch der Geist der ganzen Menschheit, denke ich mal, auch ein bisschen weiterentwickeln. Erstmal noch, wir sind halt noch ein bisschen zu kleinbürgerlich.
Wärst du bereit, deinen Lebensstandard deutlich einzuschränken, wenn du wirklich erkennst, dass es die Zeit dafür ist, dass es notwendig ist?
Ja, kommt drauf an, was deutlich einschränken, wenn ich jetzt, also ich würde mich schon einschränken, das auf jeden Fall, ja, hatte ich kein Problem mit, aber deutlich einschränken wäre jetzt, wenn ich in meinen Freiheiten, in meinen persönlichen Freiheiten eingeschränkt würde.
Das
möchte ich nicht,
nee. Nee, ich meinte es schon eher materiell. Also weniger fahren, weniger verbrauchen, weniger fliegen, von allem weniger.
Mache ich ja eh so gut, wie ich erkannt mir jetzt schon. Also wenn ich zur Arbeit fahre, fahre ich meinen Arbeitsweg und zurück. Wenn ich meinen Einkauf, den verlege ich meistens den größten Teil auf einmal in der Woche, dann fahre ich einmal weg. Hm. Und wenn ich meine Zigaretten kaufe, da gehe ich aus der Türe und laufe nur mal die 100 Meter.
Da hast du auch noch ein bisschen Sport dabei.
Ja, und wenn ich sowieso in die Stadt gehe oder so, was trinken, dann bin ich doch bekloppt, wenn ich mein eigenes Auto nehme. Dann fahre ich mit einem Taxi oder mit der Straßenbahn oder das Auto ist wirklich im Grunde genommen, finde ich, auch nur ein Nutzfahrzeug und das sollte auch dafür nur genutzt werden, halt letztendlich.
Ja.
Gut, jeder soll ja sein Ding machen, wenn er es schön machen soll, kann man ja schön machen, das Auto. Aber damit sinnlos durch die Gegend protzen, damit es jeder sieht und so, finde ich eh lächerlich. Also, aber es soll jedem selber überlassen
sein. Man darf ja auch nicht vergessen, was da ökonomisch dranhängt an dieser Autoindustrie in Deutschland, aber auch anderswo. Die Deutschen sind ja auch nicht die Einzigen, die Autos bauen. Und das ist immer so eine Lücke, die sich bei diesem ganzen Nachdenken darüber auftut, weil man sagt, okay, die Lösung ist eigentlich gar nicht so weit weg. Wir brauchen andere Autos, wir brauchen kleinere Verbrennungsmotoren, wir brauchen mehr Elektro, regenerative Energie und so weiter. Wir müssen auch alle weniger konsumieren und wir fliegen am besten nicht mehr in Urlaub und nur noch ganz wenig. Aber am Ende sind das ja auch alles Arbeitsplätze. Es ist ja auch alles Geld, was irgendwie verdient wird. Und was macht man denn damit? Also kann man das alles, kann man da andere Märkte schaffen, wo wieder genauso viele Leute beschäftigt sein können, wenn das dann alles wegfällt?
Denke ich schon, weil man kann ja, denke ich, auch nicht die Autos sehen, denke ich mal, nicht anders aus. Deswegen letztendlich geht es ja darum, die Zukunft ohne Öl. Und da ist ja der Wasserstoffantrieb, muss ja ein neuer auch Motor rein. Und das muss ja auch gebaut werden.
Ja, aber es werden weniger Autos gebaut.
Und die Autos werden ja trotzdem weitergebaut.
Aber nicht mehr so viele. und auch nicht mehr so groß. Das ist ja dann, wenn man diesen Konzepten folgt, über die wir jetzt so geredet haben, dann geht es ja schon auch darum, dass dieser Kollaps, der droht, dass der abgewendet wird. Und das geht ja nur, wenn weniger Fahrzeuge unterwegs sind gleichzeitig.
Naja, aber wenn das, wie gesagt, durch ein ordentliches Computersystem gesteuert wird, ist ja der Kollaps eigentlich nicht da. Der Computer errechnet ja die besten Routen und so weiter. Straßen müssen natürlich gebaut werden oder Verkehrssysteme, Infrastrukturen halt neu geschaffen werden, das ist ja klar. Aber wir Menschen entwickeln uns nun mal weiter. Wir können uns doch nicht auf einen Fleck bewegen. Dann würden wir doch immer noch mit der Keule durch die Höhle rennen. Wir müssen uns auch nur mal, ich muss es jetzt nur mal so sagen, gegen die vielen Moralapostel irgendwo ein bisschen wehren, die immer sagen, oh, unsere Natur und so schön, das ist ja auch alles richtig. Aber dann muss die Architektur und so weiter, man kann doch mit der Natur bauen. Das muss in die Natur eingepasst werden und dann das geht auch alles, wenn man willig ist dafür. Das ist alles gar nicht so abwegig, aber ich denke mal, da sind wir noch ein bisschen alle zu primitiv und jeder auf seine eigenen Werte und seine kleine blöde Meinung so fixiert so und so, anstatt mal ein bisschen an was vielleicht doch Größeres zu denken. Aber naja, das mal sehen vielleicht.
Naja, aber wir haben uns auf der anderen Seite auch an einen gewissen Wohlstand und einen Lebensstandard gewöhnt, der nun mal in vielen Fällen nicht gerade umweltfreundlich ist und den wir aber als normal voraussetzen, wo uns jetzt erstmal was fehlen würde, wenn das nicht mehr geht. Also jeder kann wirklich in Urlaub fliegen, der irgendwie einen mindestens normalen Job hat, sagen wir mal. Also ich weiß, dass es Leute gibt, die gar nicht, aber die allermeisten können zumindest mit einem Billigflieger nach Bulgarien oder nach Mallorca fliegen alle 2 Jahre.
Das habe ich auch schon gemacht.
Fast jeder macht es. Und wer ein bisschen mehr Geld hat, der fliegt auch mal öfter und der fliegt auch mal für ein Wochenende irgendwo in die Stadt mit EasyJet, ist ja kein Problem, wenn du früh genug und so weiter. Und also wie soll das gehen?
Ja, man kann doch aber über seinen eigenen Schatten oder so Horizont mal raussteigen. Gut, ich kenne das auch bei mir anders. Ich konnte nicht immer mal in Urlaub fliegen oder so, mir ging so, aber das ist schwierig. Das ist, denke ich mal, eine gesellschaftliche Entwicklung muss sich da erstmal vonstatten gehen. Das ist dann, ich denke mal, irgendwann, wenn es soweit ist und das richtig funktioniert, dann sagt der Mensch irgendwann nicht mehr, ich bin Deutscher, ich bin Russe, ich bin Amerikaner, dann sagt er irgendwann, ich bin Terraner.
Richtig. Das wäre es. Aber ohne Kommunismus.
Ich bin Bürger dieser Erde.
Zumindest ohne den von früher.
Ohne den ganzen Mist von früher.
Matze, ich bin dabei.
Alles klar.
Schönen Abend.
Auf eine schöne Zukunft.
Ciao.
Dann sage ich mal Ad Astra. Ciao.
Ja, Ad Astra. Und er meint nicht den Opel damit. 0331 70 97 110 ist die Nummer im Blue Moon. Ihr seid weiterhin eingeladen, ein bisschen mitzureden, mitzudiskutieren. Wir reden über die Mobilität der Zukunft oder auch die Zukunft der Mobilität, was am Ende aufs selbe hinausläuft. Also wie sind wir in 10, 20, 30 Jahren unterwegs? Wie werden wir unterwegs sein? Wie wird sich unsere Mobilität, unser Verkehr gestalten? Was denkt ihr, was da passieren wird? Ich habe 2 Fragen, die ich gerne mal, jenseits davon, dass ich allgemein an eurer Meinung dazu interessiert bin und welchen Konzepten ihr glaubt oder welchen ihr Hoffnung schenkt und was ihr wirklich komplett daneben findet und unrealistisch findet und so, habe ich auch noch die Frage, wie funktioniert denn jetzt eigentlich genau so ein Wasserstoffauto? Also Leute, die sich damit beschäftigt haben oder irgendwie Naturwissenschaften affin sind, werden jetzt vielleicht lachen, aber wie funktioniert es denn? Wieso reden so wenig Leute über das Wasserstoffauto und so viele Leute über das E-Auto oder den Antrieb, ja, den Wasserstoffantrieb im Vergleich zum Elektroantrieb? Könnte da jemand von euch anrufen und das mal beantworten, dass wir mal kurz über diesen Wasserstoffantrieb reden? Und gerade hat der Matze von Hyperschalltechnologie erzählt, also diese neue, eine vermeintlich neue Art des Fliegens, so mit Hyperschalltechnologie in ganz kurzer Zeit ganz schnell durch die Atmosphäre fliegt und dann wieder runter. Wenn da vielleicht jemand von euch dabei ist, der sich damit schon mal irgendwie auseinandergesetzt oder beschäftigt hat, würde mich das mal genauer interessieren, wie das funktionieren könnte, funktionieren sollte. Also meldet euch gerne ganz allgemein oder zu diesen beiden Fragen unter 0331 70 97 110. Würde mich sehr freuen. Jetzt erstmal zu Sigi nach Pankow. Vielleicht weiß der ja auch schon was. Hallo Sigi.
Warte, ich muss schnell.
Das sind die besten Gespräche. Wir werden anfangen. Ich weiß jetzt schon, ich kriege einen Grimme-Preis für diese Sendung.
Es muss auf alle Fälle über Lautsprecher laufen. Naja,
ich denke auch.
Ich weiß nicht, zu deinen 2 Fragen kann ich leider überhaupt nicht sagen. Aber
Sigi, hast du Alternativen? Entschuldige für die Unterrede. Hast du Alternativen zu dieser Art der Verbindung? So haben wir keine Freude. Ja,
warte. Nein. Mann, na klar, Option, normal. Jetzt. Ist jetzt besser?
Ich glaube ja.
Wunderbar. Na, ich muss erst den Lautsprecher ausschalten. Aber ja, also zu deinen ersten zwei Fragen kann ich dir leider nicht sagen. Aber du meintest halt am Anfang, ob wir uns mit dem... Also scheiße, Mann, ich hab einfach mir Gedanken gemacht.
Ja, ist doch okay. Sigi, entspann dich mal.
Ja. Okay, aber ich denke mal, du meintest so von 10 bis 20 Jahren.
Ja.
Ich denke, abhängig davon ist das erstmal natürlich Wirtschaft, Kriege, Bürgerkriege zum Beispiel und halt auch gerade die Naturkatastrophen, weil diese ganze Ökosache, Bioanbau und so weiter und so fort und vor allem eben Solarenergie und das Elektroauto ist ja erst durch die Erderwärmung so ins Rollen gekommen. Also keine Ahnung, aber denke ich mir einfach. Und so an sich denke ich dann halt, wenn es halt wieder losgeht, müssen wir uns halt Gedanken machen. Also du hast es oft genug angesprochen.
Naja, es geht natürlich, geht es auch um die Erderwärmung und die Klimadiskussion, aber daneben geht es, glaube ich, ja auch noch darum, dass wir in der Stadt ein lebenswertes Leben haben wollen und dass eben durch die wahnsinnige Zunahme des Verkehrs und immer weitere Zunahme wir auch keinen Spaß mehr haben, in der Stadt zu leben auf die Dauer.
Ja, das ist ja der momentane Blick, den du jetzt gesagt hast, dass es einfach in der Stadt oder so sieht halt auch immer mehr Autos, es ziehen ja immer mehr dazu und der Verkehr, ja, keine Ahnung. Aber ich denke, wenn der Wandel kommt, ist es als erstes, dass die Elektroautos in die Stadt kommen und die normalen Autos aus der Stadt raus. Weil es gab ja jetzt zum Beispiel auch hier das mit den Marken da, mit den Umweltmarken, keine Ahnung. Aber so würde ich auf alle Fälle sagen, wird es als erstes laufen.
Du meinst die Umweltplaketten, die grüne, rote, ja. Gelbe?
Nein, die sind nicht wichtig. Ich meine nur, dass als erstes, wenn die Elektroautos einen großen Schwung machen und die Autos, also so einen politischen Schwung, dann würde ich sagen, dass in der Stadt, weil auch eben gerade dieses Problem mit den Steckdosen und alles, das wird als erstes in den Städten passieren und dann breitet sich das halt aufs Land aus. Aber ich denke auch, dass es wirklich effektiv ist, müssten die normalen Autos halt mit normalen Benzinmotoren aus der Stadt verschwinden, damit man halt auch die Wirtschaft mit den Elektroautos ankurbeln könnte. Aber ich denke mal halt, warum, also viele haben jetzt bis jetzt immer nur über Autos gesprochen, also eben gerade der Flugverkehr halt, ich denke, der wird enorm steigen. Gerade auch Schiffverkehr, ich weiß nicht, wie es da aussieht, aber das sind ja auch noch zwei Möglichkeiten, über die bis jetzt niemand gesprochen hatte.
Warum glaubst du, dass der Flugverkehr enorm steigen wird noch weiter?
Naja, weil wir immer mehr exportieren, oder? Naja, okay, ich habe keine Ahnung. Ich denke aber, über die Faktoren hat bis jetzt noch keiner gesprochen. Und wenn man in die Zukunft guckt, naja, dann wird gerade im Flugverkehr, im Flugzeug und sowas weiterentwickelt. Aber öffentlicher Verkehr, also ich denke zum Beispiel halt auch, warum wird der nicht mehr vernetzt? Mobiler gemacht halt, Busse und so weiter, mehr davon und Autos halt weg, wäre halt auch eine Lösung.
Es gibt in verschiedenen Städten übrigens schon so App-Versuche, ich habe es nicht ausprobiert, ich habe nur davon gelesen, die dir also, wenn es ideal läuft, schon genau sagen, okay, ich möchte von da nach da und dann sagen sie nicht nur eine BVG-App, sondern eine allumfassende App, die sagt, so lange bräuchtest du jetzt mit dem Auto und das Carsharing-Auto steht da drüben und das wäre dein CO2-Ausstoß oder aber du nimmst die U-Bahn bis dahin und da steht ein Leihfahrrad und wenn es nicht regnet, kannst du bis da und so. Meinst du, die Leute machen sowas irgendwann? Also, dass es wirklich so Alltag ist, dass man erstmal eingibt so und sich dann überlegt, wie fahre ich halt am besten?
Nein, warum sollten wir das machen? Also ich weiß nicht, ich will jetzt auch nicht von mir sprechen, aber wenn ich jetzt ein Auto hätte, würde ich mir denken, hey, warum sollte ich jetzt mein Auto weggeben? Ich meine, ist doch jetzt überhaupt keine Lage, keine Naturkatastrophen oder sowas. Also wird sich nichts ändern. Na klar, du hast jetzt auch wenn alles teurer wird und so weiter, aber ich weiß nicht, es wird alles teurer, es ist schon immer alles teurer geworden, aber die Sache ist, es hat jetzt bis jetzt noch niemanden wirklich groß getroffen und dementsprechend, solange es nicht die breite Masse wirklich trifft und dazu gehöre ich und jeder andere, wird sich nichts ändern und das ist halt erst in 10, 20 Jahren wird es passieren, das steht fest. Aber
10 Jahre gar nicht mehr so weit weg.
Naja, bis zur nächsten Wirtschaftskrise oder sowas.
Naja.
Jetzt schon mal die Tage.
Naja. Naja, Wirtschaftskrise spricht dann ja eher dafür, dass man weiter an alten Konzepten festhält, weil gerade dann ja nicht das Geld da ist, um in brandneues zu investieren. Oder man denkt das dann zumindest.
Naja, an sich
Na, was soll man denn groß sagen? Du hast es gesagt, dass mit den Autos hängen die Arbeitsplätze zusammen. Du kannst nicht einfach was abschaffen und dann was Neues aufbauen. Du musst alles von A nach B umschwenken, neu vernetzen. Ja. Das werden andere Firmen sein, die das machen. Und dementsprechend kann es nur zu einem großen Kollaps kommen. Also da wird kein jetzt komplett, oh scheiße, alle Autos weg und Elektroautos, das geht ja nicht. Und dementsprechend kann nur ein großer Kollaps kommen. Und wenn man das so sieht, dann denke ich aus dem Punkt heraus, da gibt es keine Mobilität der Zukunft oder für einen gewissen Zeitraum wird das stillstehen.
Gut. Deine Apokalypse in unseren Ohren. Sigi, vielen Dank dir.
Kein Ding.
Bis dann. Ciao. Tschüss. Ganz kurz mal zu Christopher nach Charlottenburg. Hallo, lieber Christopher.
Hallo, ja, ich wollte kurz was zum Thema Wasserstoffauto sagen.
Ich hatte ja danach gefragt, genau, weil ich mit Matze eine Weile drüber geredet hatte und wir beide nicht erklären konnten, wie so ein Wasserstoffauto eigentlich halt genau funktioniert und was das Problem daran sein
könnte. Und das Ernüchternde ist halt überhaupt immer bei diesen Alternativtechnologien, die sich so ganz toll anhören und dann kommt halt immer der ganz große Haken und dann ist man ganz groß enttäuscht. Und das Problem halt beim Wasserstoff ist, ich meine, dass er jetzt irgendwie sehr gefährlich ist, ist ein Faktor, aber der ist vielleicht noch beherrschbar. Aber das Grundproblem ist, dass du das Wasser erstmal ja in Sauerstoff und Wasserstoff durch Elektrolyse trennen musst. Und dabei geht halt viel Energie sozusagen verloren. Das ist der Haken an der Sache.
Mhm. Das heißt also, es ist zwar ein umweltfreundlicher, aber sehr ineffizienter Motor. Wäre dann ja aber auch egal. Also dann ist es halt ineffizient.
Ja, ich meine, nehmen wir mal an, wir hätten jetzt zum Beispiel sehr viele Windkraftwerke und hätten sehr viel Stromabfall, den wir nicht verwerten können. Dann könnte man das dann zum Beispiel in dem Moment nutzen, also wenn es starker Wind ist und man kann den Strom nicht in vollem Umfang nutzen, dass man dann zum Beispiel eben den für Elektrolyse nutzt und dann in Wasserstoff speichert. Das wäre dann zum Beispiel denkbar.
Was passiert bei der Elektrolyse?
Naja, bei der Elektrolyse wird praktisch das Wasser in den Sauerstoff und den Wasserstoff aufgespalten.
Ah.
Und dann musst du praktisch den Wasserstoff, den musst du ja auch sozusagen hoch verdichten in so Kompressionsflaschen pressen und das kostet wahrscheinlich auch wieder noch Energie. Und das ist halt ja von der Energiebilanz dann praktisch sehr nachteilig, dieser ganze Prozess.
Und wo passiert sowas? Wo findet diese Elektrolyse statt? In welchem Ort?
Naja, das kannst du im Prinzip überall stattfinden lassen, wo du Wasser hast, aber eben auch Energie. Du musst halt erstmal diese Energie reinstecken, um das Wasser in diese zwei Bestandteile zu zerlegen.
Aber kann ich das im Auto machen?
Im Auto nicht. Wie ist denn das mit...
Also ich meine, muss ich irgendwo hin, wo das gepresst ist und ich kriege das dann in den Tank oder kann ich das alles so machen, dass ich in das Auto Wasser reinmache und im Auto kann das alles so stattfinden?
Warte mal, ich glaube mit der Brennstoffzelle, wird nicht im Auto gemacht. Also du kannst den Wasserstoff ja hier auch an Wasserstofftankstellen tanken. Also der wird praktisch extern, gehst du an die Tankstelle, musst mit so einem, ich habe das natürlich noch nie gemacht, aber ich habe das mal gesehen, das ist halt, weil der Wasserstoff, der steht ja sehr unter Druck, das heißt, also es muss, die äußeren Bedingungen ist nicht einfach so, dass du das Zeug so in den Tank schütten kannst, sondern es muss so mit so speziellen Tankpistolen, dass es halt, dieser Druck halt übertragen werden kann und so, also es ist schon von der Technologie alles anspruchsvoll und eben, wie gesagt, hauptsächlich eben dieser Punkt, dass du erstmal Energie reinstecken musst, um praktisch den Wasserstoff dann vorrätig zu haben, den du dann ins Auto tankst.
Das heißt also, die Umweltbilanz ist schlicht nicht gut genug, als dass das jetzt der alternative Antrieb der Zukunft wäre.
Also das macht halt erst in dem Moment Sinn, wie gesagt, wenn du jetzt Windkraftwerke hast, wo du überschüssige Energie hast, dann wäre das als Energiespeicher denkbar. Aber so viel Energieüberschuss ist halt auch nicht, dass man das, sagen wir mal, großflächig damit Energie als Abfall überflüssig hat und dann nutzen kann.
Christopher, danke für den kleinen Einwurf.
Ja, gerne.
Ja, bis dann.
Ja, tschüss.
Wir gehen mal in die Nachrichten und danach reden wir mit Clayton auch noch ein bisschen über den Wasserstoffmotor. Wir reden mit René über die Frage, welche alternative E-Autos eigentlich sein können und ob es die Zukunft sein kann, das Elektroauto. Und Adrian wartet auch immer noch, der soll natürlich auch noch zu Wort kommen. Und gewiss haben wir noch Platz für den einen oder die andere von euch unter 0331 70 97 110. Wie wird die Zukunft der Mobilität aussehen? Diese Frage wird uns dann wieder umtreiben. Nach dem Info.
Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Mit Henrik Schröder. Er tragt 2,5 Minuten vollkommen crazy durchgedrehte Musik und dann sind wir wieder zurück und reden über die Zukunft der Mobilität mit Clayton, mit René, mit Adrian und gerne auch mit euch. Clayton, hi.
Hallo.
Clayton, was ist jetzt mit dem Wasserstoffmotor? War das gut und richtig so, was Christopher darüber gesagt hat?
Naja, okay, den Wasserstoff herbekommen ist die eine Sache, aber der Motor, das ist so, als dass erstmal ist die Leistung von so einem Wasserstoffmotor geringer, als wenn man so einen konventionellen Verbrennungsmotor hat. Dann ist auch der Wasserstoff, der schmiert ja den Motor nicht und selber greift er auch die Schmierstoffe an. Heißt, der zerstört den Motor. Und dann ist natürlich auch, der Tank muss extrem dicht sein. Du brauchst auch einen Tank, der den Wasserstoff gut kühlt, weil das Wasserstoff, wenn der wird erst bei 20 Grad über Null flüssig, also bei minus 253 Grad Celsius. Und wenn der jetzt in der Sonne steht, dann wird das trotzdem wärmer und dann muss sozusagen der Tank Druck ablassen und dann verflüchtigt sich dein Wasserstoff. Ja. BMW hat ja ein Wasserstoffauto gehabt und 2009 haben sie ihre Testflotte eingestellt.
Also, aber es gibt doch Wasserstoffautos, oder nicht?
Ja, aber das ist ja Brennstoffzelle. Die haben einen Wasserstofftank und aus dem Wasserstoff wird dann elektrischer Strom erzeugt oder gewonnen, der dann einen Elektromotor antreibt. Ist halt wie eine Batterie. Die Batterie ist der Wasserstoff.
Und was ist das Problem daran, dass das nicht das Modell der Zukunft ist?
Naja, den Strom direkt nutzen, das ist ja effizienter, als wenn man den Strom erst in Wasserstoff mit Strom erst Wasserstoff gewinnt und dann den Wasserstoff, ja, den muss man halt wieder kühlen. Sobald es bessere Batterien gibt, als die es jetzt gibt, dann wird sich das Elektroauto auf jeden Fall durchsetzen. Weil jetzt das Problem ist halt, dass die Batterien richtig schwer sind und im Vergleich zu einem Benzintank eine relativ geringe Reichweite haben.
Glaubst du, dass wenn das Problem mit den Batterien bei den Elektroautos gelöst ist, dass es dann möglich ist, dass wir irgendwann so einen digitalisierten autonomen Verkehr haben?
Also besser wäre es. Ich meine,
jeder, der
Auto fährt, der kennt das, der regt sich nur auf. Und da setzt sich einfach rein ins Auto, sagt sie, ich will dahin und dann kannst du schlafen, arbeiten, was auch immer machen und vor allem passieren ja viel weniger Unfälle. Google hat ja in den USA eine eigene Testflotte mit autonomen Autos. Die sind 50.000 Kilometer gefahren, ohne einen Unfall zu provozieren.
Aber Kritiker sagen darüber, da gab es auch nur sehr wenige Menschen, die ja das Unberechenbare bei dem Ganzen sind, in dieser Gegend, wo diese Tests durchgeführt wurden.
Nee, in der Stadt. Die sind ja da kreuz und quer gefahren. Es gab ja auch so ein Werbevideo mit so einem Blinden, der sich dann halt seinen Arbeitsalltag komplett selbstständig organisieren konnte.
Oder sagen wir sehr wenige Fußgänger.
Ja, aber auch wenn du 30 fährst und dir rennt ein Kind davor, du kannst nicht mal rechtzeitig bremsen. Ein Auto, das ist ja in einer Nanosekunde, bremst es sofort. Das hat ja keine Reaktionsverzögerung.
Na gut, aber es muss ja dieses Signal aufnehmen und verarbeiten. Also
ja, aber das passiert ja super schnell. Da ist Software wesentlich besser. Es ist ja, Mercedes hat ein System, dass wenn das Auto merkt, der Unfall ist unvermeidlich, also du crasht in den LKW rein, dann bremst das Auto alle Bremsen voll an. Heißt, auch wenn du da sitzt und dein Lenkrad festhältst und nicht richtig bremst, du wirst reinfahren und dann kann das Auto auch richtig stark bremsen. Also so, ja.
Das heißt also, dass dieses autonome Verkehrskonzept für dich gar nicht so eine Zukunftsmusik ist?
Nee, also ich denke, es wäre besser, je früher es kommt, desto besser für alle.
Also ich meine, die Vorstellung ist ja schon faszinierend, ne? Wenn man das nochmal kurz bildlich macht. Es gibt keine Privatautos mehr in der Stadt, es gibt nur noch Carsharing.
Du holst dir ein Auto ran, setzt dich rein und es ist wie...
Genau,
ja, das sind
alles Carsharing-Autos, das sind alles Elektroautos und die fahren alle autonom.
Ja.
Also faszinierende Vorstellung.
Ja, aber man muss halt auch die Kehrseite sehen, wenn du jetzt ja, irgendwie was anstellen willst, kann man dich immer finden und remote anhalten. Also sozusagen Regierungskritiker werden dann ja schnell aus dem Verkehr gezogen werden können, als es jetzt möglich ist.
Über die Komponente habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich habe bisher eher darüber nachgedacht, wie unglaublich sicher diese Computersysteme, jetzt mal abgesehen von politisch motivierten Eingriffen, sein müssen, damit es nicht auch zu einer großen Katastrophe kommen kann.
Ja, das auf jeden Fall. Also Sicherheit wird ja in vielen Unternehmen nicht so geschätzt. Also viele Unternehmen wissen nicht, dass ihre IT eigentlich das Herzstück des Unternehmens ist, auch wenn es eine Bäckerei ist. Also so eine Fabrikbäckerei.
Ne? Aber beim Straßenverkehr, bei einer Fabrikbäckerei, legt man ja auch nicht jetzt sozusagen das Leben der Menschen unmittelbar komplett in die Verantwortung der Technik, ohne dass man überhaupt noch bereit ist einzugreifen. Weil wenn du das so wie du das beschreibst, dann kannst du schlafen und dann kannst du lesen, ja, und dann kannst du was weiß ich was machen. Also das heißt, du bist nicht mal in Hab-Acht-Stellung. So ist das dann ja gedacht. Also ne? Ja, das ist ja was anderes, ob du dahinter sitzt und genau, du weißt, der fährt jetzt alleine, aber ich bin immer noch in der Verantwortung, jederzeit eingreifen zu müssen, oder ob es schon so ist, dass du dich komplett darauf verlässt und dann eben anderen Tätigkeiten nachgehst.
Und was mir auch aufgefallen ist, wenn alle sprechen ja über, die Autos vernetzen sich mit dem Mobilfunk und so. Und also ich kenne das, Stau auf der Autobahn und Netz ist tot. Also die Netzbetreiber, die haben ja auch gar nicht gedacht, entlang der Autobahn ihre Netze auszubauen, wo dann die ganzen Autos sein werden, weil du sitzt da drin, du hast drei Geräte, dann deine Freunde, dann das Auto selber, da sind so viele Geräte eingebucht ins Netz, das wird eh noch ein Problem werden, wenn da jeder...
Aber meinst du nicht, dass das dann eher das kleinere Problem ist, die Kapazitäten so aufzubauen?
Naja, also Netzausbau sieht man ja jetzt schon, wer hat schnelles Internet. Also selbst in der Stadt ist es manchmal ein Problem. Hm. Und das ist eine kleine Fläche, Autobahn. Deutschland ist doch das Land, was irgendwie gemessen an Fläche und so die meiste Autobahnkilometer hat. Ist ja Transitland mitten in Europa.
Was glaubst du denn, wie lange das noch dauern wird, bis wir das erleben, dass es wirklich nicht mehr so ist, wie es im Prinzip seit Jahrzehnten ist, nur mit anderen Autos und anderen Frauen und so weiter. Aber im Prinzip hat sich in den letzten Jahrzehnten überhaupt nichts geändert am Verkehrskonzept. Wie lange dauert das noch, bis wir da wirklich was Revolutionäres
erleben? Wahrscheinlich wirklich, bis das Öl alle ist.
Aber es muss ja schon vorher sein, weil irgendwann, wenn eine kritische Restmenge erreicht ist, wird es ja so teuer, dass es keine Alternative mehr sein kann.
Ja, halt auch ein Henne-Ei-Problem. Wenn du keine Stromtankstellen hast und sozusagen die Infrastruktur nicht da ist, dann ist es auch schwer, Elektroautos zu verkaufen.
Hm, klar.
Und ich glaube eher, wenn man jetzt hier mit diesem Hyperschallflugzeug und so, ich glaube, das geht ja genau in die andere Richtung, weil wenn wir schon sehen, was wir Probleme haben mit den ICE im Sommer, im Winter, die sind dann reihenweise kaputt. Und wenn du jetzt eine Bahn hast, die noch schneller fährt und so, das ist ja richtige Hochtechnologie da verarbeitet, die braucht so viel Wartung, die ist so komplex. Ich glaube, das wird eher umgekehrt, also das können sich nur wirklich reiche Leute leisten, und umgekehrt wird es dann so sein, dass wir dann einfach in so einer russischen Tingelbahn fahren, die dann mit einem Schrauben, die du mit echtem Werkzeug instand halten kannst, weil die fährt auch. Die fährt dann langsamer, aber ja.
Also am Ende geht es darum, ist es möglich, diese Technologien so fehlerfrei, also so zu entwickeln, dass sie fehlerfrei funktionieren und dass das bezahlbar ist?
Genau, das denke ich mal, ist auch das Hauptproblem.
Obwohl ich so das Gefühl habe, dass man bei den jetzigen Kosten von Mobilität immer nur die aktuellen Kosten mit reinrechnet und gar nicht die Kosten, die die Folgen davon auch machen werden.
Genau, die Schiene ist, also wenn man jetzt den Transrapid betrachtet, in Japan gibt es eine Teststrecke, wirklich einzige Strecke ist irgendwie in China vom Flughafen in die Stadt, aber da können keine, wenn du dann die Transrapid-Strecke, da fährt ja nur dann kein Güterverkehr in der Nacht, da kann ja nur dann der Personenzug fahren. Das ist ja unbezahlbar. Mhm. Die Schiene, die gibt es seit über 100 Jahren und das wird sich auch nicht ändern.
Clayton, danke für den Anruf.
Ja, bitteschön.
Ja? Alles Gute, tschüss.
Tschüss.
Hallo, René aus Steglitz.
Ja, hallo, guten Abend.
René, wie wird unsere Mobilität, unser Verkehr in 30 Jahren aussehen, was glaubst du?
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Elektroautos sein werden. Aber ich habe mir ein paar Notizen zu deinen Fragen gemacht, die du so während der Sendung gestellt hast.
Oha.
Oha.
Ich weiß sie selber nicht mehr. Gut, dass du sie aufgeschrieben hast.
Und zwar zum einen, die Elektroautos kann man sehen schon ab 2016 im autonomen Betrieb in Dubai. Und zwar wird da eine Stadt der Zukunft gebaut. Die Stadt kostet 16 Milliarden mit allem drum und dran. Und die ist stromtechnisch und ökologisch so optimiert, dass eben Überschussströme erzeugt werden in den Wohnhäusern. Und damit werden dann man kann es Autos nennen, also man kann da sich zu sechs reinsetzen, aber es fährt mehr oder weniger autonom.
Mhm.
Ja, also die Zukunft ist näher, als wir denken in dem Sinne.
Mhm. Also gut, ist natürlich ein Unterschied, ob das in irgendeiner kleinen, abgegrenzten Fläche mit einer überschaubaren Anwohnerzahl passiert oder in einer Großstadt flächendeckend.
Ja, also gut, soweit ich weiß, also das kann man ja googeln, ich glaube 50.000 Einwohner soll die Stadt haben. Und ich finde, das ist zumindest das erste große Projekt und da sind gar keine normalen Fahrzeuge zugelassen. Also ist natürlich interessant, was da rauskommt, aber schon allein die Idee und dass man das umsetzt, ist man ja schon viel näher dran, als ich das jetzt so in der Sendung gedacht habe. Und dann wollte ich das mit dem Wasserstoff nochmal vielleicht etwas genauer erklären.
Mhm.
Im Prinzip, man nimmt normales Wasser und macht an beiden Enden eine Stromleitung rein mit dem offenen Ende und lässt den Strom durchlaufen. Und dann nimmt das Wasser den Strom auf und das Wasser teilt sich eben auf in Sauerstoff und in Wasserstoff. Das Problem ist dann natürlich, dass das beides Gase sind, die eigentlich ein Riesenvolumen haben. Wenn man das unter normalen Druck speichern würde, dann wäre der Tank größer wie das Auto selber.
Mhm.
Und dann wird es natürlich unter hohem Druck gepresst in das Fahrzeug und dann hat man Sauerstoff und Wasserstoff. Und durch die Brennstoffzelle ist es so, oder beziehungsweise wenn Sauerstoff und Wasserstoff wieder aneinander rankommen, dann ist es chemisch so, dass die unbedingt wieder zusammen wollen und eben Wasser bilden. Und die Energie, die man vorher reingesteckt hat, die bleibt dann übrig. Und mit der Brennstoffzelle kann man die im Prinzip absaugen. Und dadurch entsteht wieder Strom.
Kann man insgesamt sagen, ein zu aufwendiges, zu teures, zu risikobehaftetes Verfahren, als dass das das Modell der Zukunft sein könnte?
Naja, ich bin halt der Meinung, dass wir mit der Strominfrastruktur, dass die ja eigentlich schon ziemlich flächendeckend in Deutschland ist. Man braucht eigentlich nur noch Steckdosen, sage ich jetzt mal vereinfacht. Das stimmt nicht ganz, ja, aber so in die Richtung.
Man bräuchte natürlich auch Strom, der aus regenerativen Energien dann kommt hauptsächlich. Sonst hat es ja auch keinen Sinn.
Naja, wenn man es jetzt ökologisch sieht. Ich wollte jetzt allgemein mal ein bisschen neutraler.
Mhm.
Also ich bin halt einfach überzeugt, jetzt nicht aus ökologischen Gründen, sondern eigentlich deswegen, weil der Strompreis also in naher Zukunft gewaltig sinken wird. Also da bin
Okay, derzeit sieht es nicht danach aus, aber...
Doch, also ist ja jetzt schon an der Börse so, bloß wir haben ja da diese EEG-Umlage, sodass sich das natürlich nicht auf den Verbraucher auswirkt. Das ist ja eine indirekte Industriesubvention. Aber wenn man die Börsenmarktpreise anguckt vom Strom, dann fallen die ja gewaltig. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum die EEG-Umlage dann steigen muss, damit es im Mittel passt. Das ist jetzt kompliziert zu erklären.
Ja, man könnte aber auch einfach sagen, die Energiewende wird auf jeden Fall alle viel Geld kosten.
Natürlich kostet die viel Geld, aber auch die Atomkraft hat Milliarden, also und zwar mehr wie die geplanten 20 Milliarden gekostet, die wir jetzt für die Energiewende ausgeben. Also das ist immer relativ, ja. Also wie man es halt vergleicht, ja. Aber unabhängig davon, ob jetzt Energiewende oder nicht, ist es so, dass immer mehr Häuslebauer plus Häuser bauen in ganz Europa. Also es gibt ja die, sagen wir, Passivhäuser oder Nullhäuser, wie auch immer. Das sind die, die so viel Energie erzeugen, dass man sich selber mit Strom und diese ganzen Dinge versorgen kann. Aber ein Haus hat so viel Oberfläche und zusätzlich noch die Möglichkeit, natürlich aus dem Grund Wärmeenergie abzusaugen, dass eigentlich jeder Privathaushalt gewaltige Überschussmengen produzieren kann. Zusätzlich zu den großen Solarkraftwerken und Windkraftwerken und. Was letzten Endes dann dazu führen wird, dass natürlich der Strompreis gewaltig sinkt, weil man dann, also ein Überschuss ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen, weil das wieder so ist wie mit Henne und Ei. Je mehr Strom es gibt, desto mehr will man dann auch haben.
Da wir am Ende der Sendung sind, René, wie lange wird das noch dauern, bis wir in solchen Konstrukten leben?
Also, dass der Strompreis gewaltig fällt?
Nee, ja. Ich meine, dass das dann auch Konsequenzen hat. Also, dass wir eben in einer Welt leben, die nicht mehr auf dem Verbrennungsmotor basiert.
Ja, also 2016 in Dubai und sicherlich mal 40 Jahre wird es noch dauern.
40 Jahre,
okay. Bis in Deutschland dann mal ein großes flächendeckendes Projekt eingeführt wird.
René, danke dafür. Sorry, dass ich dich jetzt abwürge, aber in wenigen Minuten beginnt schon der Night Flight.
Okay.
Bis dann, tschüss.
So, ciao.
Vielen Dank für diese spannende Sendung. Ich habe dazugelernt, was nicht das Wichtigste ist, Hauptsache euch hat's gefallen. Wir hören uns schon morgen wieder ab 22 Uhr im Blue Moon und ab 23 Uhr heißt es dann Late Line und da reden wir dann nochmal über alles, was man derzeit unter Krim-Krise subsumieren könnte. Darüber, ob es einen neuen Kalten Krieg geben wird oder ob sich das Ganze irgendwo auch einpendeln wird in so einen Status Quo und es wird eben keinen Kalten Krieg geben. Das gibt's morgen. Jetzt gibt's gleich den Night Flight mit Tobias Koch und elektronischen Klängen und davor gibt es noch das Schlusswort von Marcel und dazwischen Herr Binner mit Wohlstandsprobleme zu finden unter herrbinner.de. Henrik Schröder sagt Tschüss und vorhin auf für Marcel.
Ja, hallo. Ich möchte kurz was dazu sagen, dass die Elektromobilität meiner Meinung nach erzwungen wird in Zukunft, weil halt da die Unternehmen bereits schon große Investitionen getätigt haben. Und der Wasserstoff, das Wasserstoffauto im Großen und Ganzen nicht kommen wird, weil es halt einfach noch, also zumindest vorerst, da es eine recht ineffiziente Variante der Mobilität ist. Und ich denke, dass eine große Möglichkeit, Mobilität zu betreiben, die Basis auf Silanen wäre. Das ist ein Stoff, der anstatt dem Kohlenstoffatom ein Siliziumatom in der Kette hat als Basisstoff, woran Wasserstoffatome angeknüpft werden. Also ein Treibstoff, der schon zu großen Bestandteilen aus Wasserstoff besteht. Aber wie gesagt, als Basis, als Trägerstoff eben keinen Kohlenstoff mehr hat, sondern Silizium. Die Idee daraus nennt sich dann Benzin aus Sand. Man kann also diesen Stoff halt aus herkömmlichem Sand herstellen, also mit Wasserstoff. Und das Gute ist, aus dem Silan, wie dieser Stoff dann sich eben nennt, entsteht bei der Verbrennung also Wasser und Siliziumdioxid, ein ungiftiger Stoff. Und das ist eine Möglichkeit, womit man mit den bestehenden Motoren, die es zurzeit gibt, mit den bestehenden Verbrennungsmotoren fahren kann und diese Silane einsetzen kann, ohne da irgendwas an der Technologie verändern zu müssen. Und wie gesagt, relativ umweltfreundlich.
Und das hört man.